Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt live am Tag danach. Der ESC 2023 ist Geschichte, aber für uns natürlich noch nicht. Ihr habt es möglicherweise schon auf ESC Kompakt gesehen. Der Content läuft den ganzen Tag weiter und wird auch noch weiterlaufen. Aber wir müssen natürlich auch jetzt und hier bei ESC Kompakt live einiges nachbesprechen. Ich bin super gespannt, wie ihr die Ereignisse des gestrigen Tages einordnet. Ich bin gespannt, wie meine Co-Blogger die Ereignisse des gestrigen Tages einordnen. Und deshalb begrüße ich erstmal hier in unserer Runde heute dabei Max. Hallo Max.
Servus und Justice for Finland.
Damit ist das Statement schon mal gesetzt. Schön, dass du dabei bist. Wir haben auch Peter da. Hallo Peter.
Hi zusammen.
Hi. Und, und wir haben ebenfalls in unserer illustren Runde Duspa. Hallo Duspa.
Hallo Benny.
Sehr schön, wir sind wieder alle dabei. Vielen Dank am Anfang des Streams an unseren Partner Katjes, die unser ESC Kompakt live unterstützen und immer dafür sorgen, dass wir hier was zu essen haben im Stream. Ja, es war ja wirklich ein sehr ereignisreicher Abend gestern, muss man sagen. Es ist viel passiert. Wir haben eine neue ESC-Siegerin, eine neue alte ESC-Siegerin, denn Loreen hat als erste Frau zweimal den Eurovision Song Contest gewonnen, 2012 mit Euphoria und jetzt eben gestern, 2023, mit Tattoo. Ich bin sehr gespannt, wie ihr das einschätzt. Darüber sprechen wir natürlich gleich. Ich würde aber gerne am Anfang zum Einstieg oder wie Peter sagen würde, zum Eingrooven, würde ich gern von euch erstmal so ein Gesamtfazit, bevor wir in die ganz kleinen Themen einsteigen. Was bleibt denn eigentlich bei euch vom ESC 2023 hängen? Vor allem im Hinblick auf den Gastgeber Liverpool, im Hinblick auf die Moderatorinnen, im Hinblick auf die Zusammenarbeit von UK und Großbritannien und der Ukraine. Was sind so eure Takeaways? Was wird euch in Erinnerung bleiben vom Jahrgang 2023, unabhängig vom Ergebnis einzelner Länder? Peter, magst du mal anfangen direkt?
Oh, da bin ich jetzt nicht drauf vorbereitet, dass wir gleich mit
ich nutze den Überraschungsmoment. Aber du hast doch gerade schon, wenn ich dir vielleicht sozusagen den Einstieg erleichtern darf, ich habe das Gefühl, du fandest die Moderation nicht ganz schlecht.
Also ich fand Hannah speziell mördercool und ich bin auch Graham Norton Fan. Also ich bin da, glaube ich, in der Bubble, in der Minderheitenposition, aber ich finde den super. Ich gucke auch seine Talkshow mit Leidenschaft. Aber das ist natürlich nicht mein erstes Thema. Also mein erstes Thema ist dann tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon, aber du sagst, das, was mir am meisten in Sinn kommt, ist natürlich das Abschneiden von Lord of the Lost. Das bewegt mich sehr. Ich weiß gar nicht, auch ich finde da jetzt wahrscheinlich auch noch nicht die Worte, die passend sind, aber ich muss das einfach sagen, dass ich echt enttäuscht bin. Na, weil, also ich stand halt hinter diesem Beitrag oder stehe hinter diesem Beitrag, weil ich dachte, das könnte was werden. Es wurde dann nichts. Ich muss da Berenike loben, die Backstage genau das gesagt hat, was also die Backstage halt nüchterner war, sagen wir mal so. Na, und mich darauf vorbereiten wollte, dass es vielleicht doch nicht die linke Hälfte wird.
Ich glaube und, nicht nur Backstage, sie hat es hier ja live on tape gesagt sozusagen. Also.
Na, sie war Backstage noch ein bisschen, wie soll man sagen, noch ein bisschen konkreter, noch ein bisschen offensiver. Aber ja, was soll ich sagen? Also ich mag das ja emotional sagen. Also ich war dann gestern echt so paralysiert.
Vielleicht, sorry, wenn ich dich jetzt unterbreche, weil da du mir ja meine schöne Anmoderation und den leichten Einstieg jetzt schon gekonnt zerschossen hast, über Deutschland sprechen wir natürlich noch. Deswegen würde ich jetzt ungern dem so viel Raum geben. Aber wenn es jetzt das ist, was dich am meisten bewegt, ist es natürlich auch okay, wenn du es sagst. Ich würde nur gern dann zumindest mal hören, ob Duspra und Max auch jetzt noch andere Dinge aktuell im Kopf haben, die sie mit dem ESC 2023 verbinden. Und Duspa, du warst ja nun auch vor Ort, also Stichwort Gastgeberschaft, Stichwort vielleicht Rahmenprogramm, Gastgeberstadt und so weiter und so fort. Was ist da denn jetzt bei dir mit auch einem Tag schon wieder zurück in Deutschland? Du hast ja eine Nacht Vorsprung vor mir. Wie geht's dir da aktuell damit?
Also, ich würde mir wünschen, dass einmal die gesamte ARD mit ihren, weiß ich, sind es 5.000, 6.000 Angestellten, eine Dienstreise unternimmt zur BBC und nach Liverpool.
Ohne Deutschland geht's nicht, ne? Ihr wollt es mir heute schwer machen wieder.
Ich komme auf den Punkt, um sich mal anzuschauen, wie man eine internationale Showproduktion richtig geil auf die Beine stellt. Gut als Gastgeber dasteht, der es aber on behalf von jemand anderen macht, sich positiv selbstironisch mitnimmt, aber den anderen auch richtig strahlen lässt. Das in einer Stadt, die mich sehr, sehr positiv überrascht hat und auch mit einem, du hast es angesprochen, Rahmenprogramm für die anwesenden Fans, was tatsächlich seinergleichen sucht, wo man auch nochmal selbst Stockholm 2016 da nicht lange nicht rankommt, weil das einfach so viel Aufwand, so viel Liebe und so gut gemacht worden ist, dass da einfach wirklich viel, viel zu erleben war. Ich schäme mich rückblickend, was wir 2011 oder was tatsächlich der NDR damals 2011 für ein mickriges Programm an dieser Stelle produziert hat mit diesem popeligen Euroclub. Peter wird gleich wieder erzählen, wie groß diese Russland-Party damals war. Aber ich erinnere mich mit Schrecken daran, wie wir uns notgedrungen eine kleine Kneipe in der Düsseldorfer Altstadt suchen mussten, um irgendwie ESC-Feeling hinzukriegen.
Der Knoten.
Im Knoten. Das war allererste Sahne. Und Liverpool kann dann natürlich auch auf eine Nachtleben zurückgreifen, was bei uns vielleicht maximal noch Berlin hinkriegt, aber dafür dann schon wieder viel zu groß ist in Liverpool. Großartige Stadt. Also es war eigentlich selten mehr, dass man 9 Minuten laufen musste, außer zum Eurofan-Café, da waren es mal eine Viertelstunde. Großartige Gastgeber, es wurde auch während der Show von allen gesagt, man hat sich da aufgehoben, willkommen gefühlt. Am Ende war es auch so, nachdem man ja zeitweise, als man sich um eine Unterkunft kümmern wollte, da gleich ein ganzes Haus hätte kaufen können für das Geld, was sie als Miete haben wollten, wurde mir dann auch noch zum Schluss von anderen gesagt, die 2-3 Wochen vorher dann was gesucht haben. Hier Frank von dem Berliner Fanclub da, eine schöne Grüße. Wir saßen ja gestern im Bus zusammen, verrückterweise zum Flughafen in Manchester. Der ist nicht für ein Apfel und ein Ei gekriegt hat, sondern für einen sehr privaten Preis. Also großartiges Gesamtprogramm, auch letzter Punkt nochmal, um das zu sagen. Ich bin ja dann am Freitag nach der ersten Durchlaufprobe nochmal ein bisschen am Mersey lang gelaufen. Und bin dann auch zum Eurovillage gekommen. Allein, was sie da hingeklotzt haben und aber auch, wie das wahrgenommen worden ist, da sind die Familien mit Kind und Kegel dann eben am Freitag nach der Arbeit da hingezogen und haben eben auch wirklich Eurovision und Musik geliebt. Wir halten uns in Deutschland immer vor, hier die großen Verfechter der Europäischen Union und der europäischen Werte zu sein. Und die Briten, die blöden Brexit-Leute, die haben ja gar keine Ahnung, was das bedeutet. Es ist das totale Gegenteil. Sie haben es. Also ich bin tatsächlich noch, ich weiß nicht, ob man es merkt, aber hin und weg und würde am liebsten gleich wieder noch eine Woche dahin fahren für das Umfeld, weil es einfach so, so gut war.
Ja, danke. Wir ziehen mal das Positive aus dem allem, was du gesagt hast. Ich will trotzdem 2 kleine Ergänzungen machen, denn zum einen, wir haben ja gestern in unserer Pre-Show über die Weltstars gesprochen, die kommen. Da hat die BBC natürlich Kylie nicht geliefert und uns kann den Weltstar Jan Delay niemand mehr wegnehmen. Ne? Also insofern, da will ich mal sagen, hat Düsseldorf mehr geliefert als Liverpool. Und in Sachen Euroclub, also ist natürlich auch nicht alles Gold, was nach außen glänzt. Ne? Da hat die BBC oder die EBU sich teilweise auch einen schlanken Fuß gemacht, hat sehr viel Arbeit auf ehrenamtliche Fans und Fanclubs abgewälzt. Also insofern, da müssten wir jetzt auch nochmal tiefer rein, aber ich verstehe deine Message und kann das natürlich auch total unterstreichen von vor Ort. Hab das auch in jedes Mikro, was mir irgendwo hingehalten wurde, gesagt. Also Liverpool war ein super toller Gastgeber, wirklich, also so viel, wie die Stadt geschmückt war, dass wirklich an jeder Ecke ESC und eben Ukraine präsent war. Das sucht wirklich seinesgleichen. Ich weiß gar nicht, ob also Liverpool da auf der Eins ist, aber auf jeden Fall nah dran. Müsste ich nochmal tief in mich gehen und nochmal alle einzeln durchgehen. Also wirklich ganz große Klasse. Man merkt auch, es hat halt doch ein paar Vorteile, denke ich, wenn es in kleinere Städte geht und nicht in so große Metropolen wie London. In London wäre das sicherlich mehr untergegangen. Da hat Liverpool also richtig abgeliefert. Das war wirklich gut. Und ja, eben in den Shows auch dieses Zusammenspiel zwischen Ukraine und Großbritannien und immer ganz natürlich, also nicht gewollt, nicht too much, nicht irgendwie super auf, also ja, einfach ganz natürlich einfließen lassen, so dass man wirklich gemerkt hat, die arbeiten eben Hand in Hand und nicht einer von oben herab, ja, ihr dürft auch ein bisschen was machen oder hier geben wir euch jetzt mal einen Block, in dem ihr was machen könnt, sondern wirklich alles als Team. Und das hat wirklich sehr gut geklappt. Beim Thema Moderation würde ich Peter noch insofern widersprechen. Also Graham Norton war mir jetzt ehrlich gesagt relativ egal in der Show. Also er ist mir jetzt weder positiv noch negativ aufgefallen. Ich muss allerdings sagen, warum er dann jetzt im Finale unbedingt dabei sein musste, obwohl die anderen drei und was man meiner Meinung nach auch viel besser hätte verkaufen können, im Sinne von, wir haben hier jetzt so ein Damentrio, die die drei Shows rocken, warum die BBC da unbedingt im Finale haben wollte, das weiß ich nicht so ganz genau, vor allem letztendlich ja nur als Punkteaufsager, wo er jetzt auch gar nicht sozusagen mit Personality oder ähnlichem besonders strahlen konnte, ein bisschen natürlich schon. Also genau, insofern, da hätte ich drauf verzichten können, aber es hat mich jetzt auch, wie gesagt, nicht gestört. Max, du warst nicht vor Ort, mich würde aber trotzdem interessieren, wie du das in den Shows wahrgenommen hast, was bei dir vom ESC 2023 hängen bleibt.
Da wollte ich sogar anknüpfen und nochmal mich dafür bedanken, dass ihr nochmal so hervorgehoben habt, was ich mir alles entgehen lassen haben muss dieses Jahr. Tatsächlich, das trägt unweigerlich zu meiner Post-Eurovision-Depression bei, die heute extrem stark ist. Deswegen muss ich schon die Leute warnen. Ich bin heute echt nicht so gut gelaunt. Aber das ist jeder Sonntag nach dem ESC ist es so. Auch wenn man es mir nicht anmerkt, aber in Spanien sagt man.
Wir sprechen noch über Spanien, keine Angst.
Uff, das meine ich, das geht, das trägt auch nicht so bei. Genau, also als Zuschauer habe ich sehr viele Dinge sehr toll gefunden. Auf jeden Fall, es war für mich die beste ESC-Show seit 2019, Tel Aviv. Nicht, weil ich da dabei war und es total cool fand, weil mich Rotterdam und Turin nicht so abgeholt haben. Auch die Moderatoren nicht, ob wenn Turin, Gelaura Postini war ganz sympathisch, aber ich fand einfach dieses Trio dieses Jahr viel besser. Graham Norton hätte vielleicht echt nicht sein müssen. Ich meine, ich kenne ihn auch und man kennt auch diese Talkshow und diese Clips auf YouTube, die man sieht. Aber ja, alles gut. Die Frage ist nur, er hat ja im Finale kommentiert und dann moderiert. Kann es sein? Weil ich da noch auch Clips gesehen hatte, wie er dann, was auch komisch ist, dann, wenn man als Moderator irgendwie zum Beispiel Serbien niedergesprochen hat und so weiter. Aber gut. Genau, Moderatoren waren super. Ich fand auch, dass man wirklich mitbekommen hat, okay, die UK macht das on behalf of the Ukraine. Also das hat jeder gemerkt, alles klar, das ist los, die Ukraine hat gewonnen, die BBC macht das für die. Ich hatte nämlich Angst, wie so viele andere, dass man das anschaut und denkt, okay, hat letztes Jahr den UK gewonnen oder was ist los? Nee, man hat es richtig gemerkt, auch schon in den Semifinalen natürlich. Die Bühne war mir sehr wichtig, weil einfach Turin so ein Letdown war. Das war so schlimm, dass sich das Ding nicht gedreht hat und das hat so viele Auftritte einfach nochmal downgegradet. Diese Post-Eurovision-Depression führt dazu auch, dass ich ganz viel Anglizismen verwende. Aber deswegen, das ist mir auf jeden Fall auch dann positiv aufgefallen, dass man einfach die ganzen Performances viel besser gesehen hat. Und zu den Sachen, die mir jetzt nicht so gefallen haben, da kommen wir dann so, Finnland, Deutschland, Wobei, ihr wisst, was gemeint ist. Die Platzierungen und sowas.
Ja, ich wollte noch sagen, die Stimme aus der Redaktion im Off schreibt noch, man muss ja auch bedenken, die BBC hatte parallel dazu mit der Krönung noch ein anderes Großereignis, das sie sozusagen parallel auch gestemmt haben. Nun hat die BBC ja, glaube ich, auch nicht wenige Mitarbeiter, aber klar, so zwei Riesenereignisse letztendlich im eigenen Land ist jetzt, glaube ich, auch nicht alltäglich. Also insgesamt nehme ich von uns allen mit, dass wir das Ganze drumherum, den ganzen ESC, die Bemühungen der BBC von Großbritannien, der Ukraine und Liverpool als sehr positiv in Erinnerung behalten werden, was ja auf jeden Fall eine schöne Sache ist. Dann, nach all dieser Show, haben wir eine Siegerin des ESC gefunden. Sie heißt Loreen mit dem Song Tattoo. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Insofern, da sind alle Prognosen, Wettquoten, auch unsere Prognosen eingetreten. Und es gab da wenig Überraschung. Am Ende kam es eben darauf an, Schweden oder Finnland, wer wird gewinnen? Und letztendlich, würde wahrscheinlich auch, wenn wir ein paar Livestreams zurückgehen, würde man irgendwo jemanden sagen hören, Schweden wird bei Jury und Televoting gut abschneiden, Finnland im Televoting super, aber bei den Juries ein bisschen schlechter. Und am Ende wird Schweden gewinnen, so in die Richtung jedenfalls. Also letztendlich, der Ausgang war schon so ein bisschen vorbestimmt. Es hat in diesem Jahr so sollen sein. Auch Duspa hat es ja gesagt. Ich habe, hier mit Messi musste Weltmeister werden, so in die Richtung. Ne? Loreen muss zum zweiten Mal den Titel holen. Du kannst dich also auch demnächst mit so einer Kristallkugel vor dem Bahnhof setzen und die Zukunft voraussagen. Du weißt Bescheid. Und ich würde gern wissen, und Max, du darfst gern den Anfang machen, weil du hast es ja jetzt schon im Prinzip eingeleitet als dein Thema. Wie geht's euch jetzt eigentlich mit dieser Entscheidung? Und dann müssen wir natürlich auch gleich noch drüber sprechen, was das eigentlich bedeutet, wenn der Televoting-Favorit nicht der Sieger des Wettbewerbs ist. Max.
Mit Finnland, falls sich die Leute auch fragen, was man nur Norwegen sieht im Hintergrund, aber da ist auch Finnland. Ich häng's noch nicht ab. Es ist einfach, der Schmerz ist noch viel zu groß. Es ist einfach extrem schade, denn statistisch gesehen und von Gefühl her wird Finnland einfach in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht so oft in diese Situation kommen, dass man mit einem Beitrag so viel Hype auslöst. Kann sein natürlich, dass es nächstes Jahr nochmal was Cooles gibt, aber eigentlich nicht. Bei Schweden ist es anders. Schweden ist es so, wenn die mal einen Totalausfall haben, dann kommen sie das nächste Jahr wieder und dann sind sie wieder Top 5 oder Top 10. Und es ist einfach doof, weil man einfach in der Woche gemerkt hat, seit dem Halbfinalauftritt, dass wirklich dieser Hype um Kadir und Cha-Cha-Cha einfach da ist. Noch in Deutschland die Spotify-Charts gestürmt hat. Einfach ESC-fremde Leute auf einmal Links geschickt haben mit, oh mein Gott, gewinnt der Verrückte in dem grünen Poncho oder Bolero. Und ich so, ja, hoffentlich. Und dann hat man auch einfach gemerkt, als das Lied angefangen hat, also dieser Szenenapplaus oder dieser einfach Applaus oder Jubel am Anfang, da weiß man immer, okay, der singt um den Sieg mit oder ist Spanien. Das weiß man auch nie. Und das Ding ist nur, ich habe mir schon in den Tagen davor gedacht, okay, Loreen wird auf jeden Fall das Jury-Voting gewinnen und Kadir auf jeden Fall das Televoting, aber Loreen wird von dem Televoting nicht abgestraft werden oder nicht so wie vielleicht Kadir vom Jury-Voting. Deswegen dachte ich mir, okay, Loreen wird wahrscheinlich beides, also in beidem ganz gut landen und dann so war es auch. Auch wenn Finnland auch bei der Jury viel besser angekommen ist, finde ich, als gedacht. Deswegen habe ich mich schon irgendwie damit nicht angefreundet, aber schon gewöhnt an den Gedanken, dass Schweden wahrscheinlich das Ding mitnimmt und dann, dass es so ein langweiliges Jury-Voting wird mit Schweden. Ja, aber die Hoffnung war dann kurz da, dass man doch am Ende dann mit Finnland mitfiebert. Und schade, man hat eben auch natürlich die Enttäuschung und die Trauer angesehen. Er hat sich dann auch bei Instagram dafür entschuldigt, dass er nicht gewonnen hat, was ich jetzt nicht denke, dass Loreen gemacht hätte, wenn sie nicht gewonnen hätte, dass ich dich irgendwie nochmal hinstellen und sagen, ja, sorry, aber der arme Kerl, ich glaube schon, dass er irgendwo auch wahrscheinlich damit gerechnet hat, einfach auch, dass er gewinnt. Und ja, schade, schade einfach, weil klar ist man jetzt irgendwo moralischer Sieger, nicht nur wegen dem Televoting, weil einfach so das, die Atmo ist gerade so, oh, Finnland wurde beraubt und so. Aber davon kann man sich nichts kaufen. In 3 Jahren werden wir sagen, ah, 2023, da hat ja Schweden gewonnen. Und kein Mensch wird da sagen, aber eigentlich, also von daher ist jetzt vorbei, leider. Aber trotzdem, super zweiter Platz. Und ich als UMK-Spokesperson bei ESC Kompakt freue mich natürlich sehr, dass Finnland so weit vorne gelandet ist. Natürlich cooler gewesen, wenn sie gewinnt, dann wäre es schon der zweite Vorentscheid, den ich nacheinander betreue und davon ein Sieger hervorgeht. Letztes Jahr Ukraine. Aber davon kann ich mir jetzt auch nichts mehr kaufen. Ich bin auch enttäuscht.
Peter, wie siehst du denn die ganze Sache? Bist du zufrieden mit der Siegerin?
Also, wie gerade schon angedeutet im Intro, umtreiben mich andere Gefühle, als dass ich da richtig Zufriedenheit artikulieren würde. Ich denke, Max, du musst nicht enttäuscht sein. Ich glaube, Finnland wird mehr gefeiert als Schweden für das, was sie da gestern abgeliefert haben, also zumindest in der Bubble und bei denen, die nah dran sind. Und natürlich muss er sich nicht entschuldigen. Also er hat ja einen super Job gemacht. Also es war einfach großartig. Bei Loreen hingegen oder bei der schwedischen Delegation hingegen hatte ich gedacht, als dann dieses Jury-Voting kam, dass sie das irgendwie schon so proaktiv abgehakt hatten, weil also die Freudenausbrüche, wenn man ein Land in 12 bekam, dann ist ja die ganze Delegation da im Green Room ausgeklingt und man hat mitgefiebert und bei Schweden, ja, Haken hinter, next. Na? Also das hat mich so ein bisschen gestört. Na? Ansonsten, wie gesagt, stehen bei mir andere Motive deutlich weiter vorne, um es mal ganz in einem halben Satz zu sagen. Also mir wäre jetzt der Gewinn von Finnland nicht so wichtig gewesen, als dass Deutschland anständig abschneidet. Und unter anständig meine ich, mir hätte schon mit Freudentränen das gereicht, was ich auch prognostiziert habe, also irgendwas rund um Platz 17.
Danke, Peter. Duspor, wie geht's dir mit der Siegerin?
Peter hat das eben schon schön auf den Punkt gebracht. Ich glaube auch gestern, als hast du es auch schon mal gesagt, als sie dann so meinte, so 12 Punkte und sie dann so mit ihren langen Fingernägeln so machte, ne? Es war halt einfach dieses Jahr kein Loreen-Hype da. Und das war halt damals, Entschuldigung, wenn ich vergleiche mit vor 10 Jahren treffe, jetzt das zweite Mal heute. Es war halt 2012 ganz anders, als wir da in Baku in der Halle waren und jede 12er einfach befeiert haben, weil Loreen da dann eben Siegerin der Herzen war und man wünscht es sich so, weil sie sich auch im Vorentscheid damals gegen Dani durchgesetzt hat. Entschuldigung nochmal, dass ich das hier vergleiche. Und jetzt war es eigentlich so, ja, okay, abgehakt, nächster. Und Scholle schrieb auch gerade, das war halt eine Kopfentscheidung für Schweden. Mein Herz wäre auch bei Finnland gewesen. Das ist der Underdog. Es wäre toll gewesen, einen Song in Landessprache zu haben, wo man wirklich nichts versteht, außer einem ikonischen Cha-Cha-Cha, dass sich so ein Titel eben auch durchsetzen kann beim ESC und die Menschen mitnimmt. In diesem Moment, in diesen 4 Stunden, die diese Show dauert, ob das dann ein Hit wird in irgendeiner Art, sei mal dahingestellt. Loreen, das hat ja auch die Presseabteilung von ihr versucht, uns weiß zu machen, könnte ein größerer Hit werden, aber es ist halt kein richtiges Euphoria. Das wird jetzt keine unendliche Begeisterung auslösen. Und insofern nehme ich das jetzt positiv auf. Ich freue mich, ich finde, wir hätten mit Finnland und Schweden auch sehr gute Gastgeber fürs nächste Jahr bekommen. Mein Kopf freut sich, und das hast du ja eben auch mit dem Vergleich da, Grüße an Heiko an der Stelle, der das damals gesagt hat mit Messi, dass es eben jetzt vielleicht dann so sein musste, dass Schweden beweist, dass man Irland diesen Ruhm des Weltmeisters der Siege beim Eurovision mal abnehmen kann und wir da jetzt einen Gleichstand haben. Also Glückwunsch dazu. Plus, dass wir auch nachgewiesen haben, dass man noch im Jahr 2023 es schaffen kann, den ESC ein zweites Mal zu gewinnen und dieses Mal auch von einer Frau. Also insofern für diese beiden Doppelerfolge auf jeden Fall höchste Anerkennung. Und da bin ich dann eben auch vom Kopf her mit dabei. Das Herz hätte vielleicht dann doch Finnland noch ein bisschen mehr gefeiert. Benni, du denkst aber nach, so wie du aussiehst.
Ja, ich sehe einiges ein bisschen anders als ihr und ich finde auch, also was ich wirklich schwierig finde, ist, wenn wir jetzt Loreen oder die schwedische Delegation so ein bisschen in so eine hochnäsige Richtung schieben, weil also ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Also da fand ich, Loreen hat wirklich noch in sich geruht, weil also wenn du irgendwie merkst, du hast die ganze Halle gegen dich. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, ne? Aber so war teilweise das Gefühl, so war sogar das Gefühl bei mir, also ich habe dann ja im Pressezentrum die Punktevergabe geguckt und also ich hätte gar nicht gewusst, wie ich damit umgehen und reagieren soll und dass sie dann eher ein bisschen zurückfährt und nicht überschwänglich jubelt sozusagen jetzt noch, sondern eher versucht, Augen zu und durch, kann ich total verstehen und das würde ich überhaupt nicht gegen sie verwenden, sondern ganz im Gegenteil. Also andere hätten vielleicht, weiß ich nicht, was hat Zlatko damals gerufen oder so. Also das, ne, andere hätten vielleicht ganz anders reagiert oder Lazara, die dann auch so Andeutungen von Mittelfinger irgendwie zeigt und dass da wirklich, also Loreen auch bei der Pressekonferenz und auch bei komischen Fragen und so und also ja, wirklich im Prinzip ruhig geblieben sind und da in sich geruht haben, da fand ich wirklich Hut ab dafür. Und das ist auch das, was ich heute so ein bisschen schade finde. Also stimmt, jemand hat es schon geschrieben, Loreen war meine Favoritin, deswegen ich habe mich gefreut. Aber selbst ich hatte das Gefühl, dass ich mich eigentlich nicht richtig freuen kann, wie ich es gern getan hätte, weil die Stimmung so dagegen war, was ich auch nicht verstehe, weil es war uns allen von Anfang an klar, es gibt Jury und Televoting. Ihr wisst, ich bin immer dafür, die Jurys abzuschaffen. Dann schreit ihr immer auf und sagt, nee. Aber dann ist die eben auch dafür da, zu gucken, hat jemand, ja, eine gute Show, aber hat jemand auch 3 Minuten guten Gesang, zumindest in den Stellen, in denen es auch darauf ankommt. Da kommt nicht bei allen Songs darauf an, dass jeder Ton 100%ig sitzt, aber man muss eben schon als Jury ein bisschen auch auf sowas achten. Deswegen, uns war klar, dass es schwierig werden würde, dass es beide tolle Songs sind, tolle Künstler, tolle Inszenierungen. Deswegen, ich hätte es auch Kaya total gegönnt. Freue mich jetzt sehr für Loreen und finde es deswegen so ein bisschen schade, dass dieser Sieg fast unter so ein bisschen schlechtes Licht gestellt wird, weil auch ich sozusagen als Tattoo-Anhänger dadurch das Gefühl habe, mich gar nicht so über den Sieg jetzt freuen zu können oder fast ein bisschen dafür entschuldigen zu müssen, dass meine Favoritin gewonnen hat und ich ja so ein Reißbrettstangenwarenlied gut finde sozusagen. Also das finde ich ist so ein bisschen ein Wermutstropfen, weil es einfach so ein bisschen die Stimmung trübt und da fand ich auch teilweise die Halle ein bisschen trüber, weil es war halt, obwohl sie jetzt nicht Loreen Bu geschrien haben, sondern Cha-Cha-Cha oder Kaya, war aber natürlich klar eigentlich, was das ausdrücken soll. Deswegen also ist es irgendwie was anderes, wenn man zum Beispiel Lena, Lena, Lena ruft, wenn Lena 12 Punkte bekommt oder ob man Cha-Cha-Cha ruft, wenn dann irgendwie klar ist, okay, jetzt wird's gerade schwierig. Also das war was, was ich schwierig fand. Ich finde, Loreen ist eine verdiente Gewinnerin. Ich habe das geschrieben, habe dafür Ärger in den Kommentaren bekommen, habe das hier auch gesagt. Ich finde, es ist ein Gesamtkunstwerk, ja, also ich finde, und wir sagen immer, dass es darauf ankommt, es ist der ESC und es kommt darauf an, es ist ein gutes Lied, ich glaube auch, dass das jetzt im Nachgang gar nicht schlecht funktionieren wird, aber das werden wir dann noch sehen. Es ist eine tolle Inszenierung, es ist eine fantastische Künstlerin, die das wirklich stimmlich, bis auf irgendwie dann mal die eine Probe, als wir den ersten Ausschnitt sehen durften, jedes Mal auch toll abgeliefert hat. Deswegen finde ich, dass Loreen eine verdiente Siegerin ist. Ich hätte auch, wenn Kaya gewonnen hat, gesagt, Kaya ist ein verdienter Sieger. Es kann, glaube ich, mehrere verdiente Sieger geben und am Ende kann es aber eben nur einer machen. Stimmt, mir ist auch lieber, wenn es der Televoting-Sieger macht, aber das System ist, wie es ist und man kann es natürlich nicht im einen Jahr gut finden, im anderen schlecht. Dann muss man da sozusagen generell nochmal ran. Ich freue mich für Loreen, ich freue mich für Schweden, freue mich jetzt auch schon auf den nächsten ESC und jetzt gebe ich mal auch wieder das Wort ab. Wir können aber zum Thema Jury-Televoting vielleicht auch noch bei anderen Ländern was sagen, beziehungsweise dann so Plätze 3 bis 5 noch reinholen. Aber ich habe das Gefühl, Peter will erstmal was dazu sagen, was ich gesagt habe gerade.
Ja, genau. Ich wollte gerne auf das eingehen, was du gesagt hast, weil es stand auch in den Kommentaren, du machst ja quasi jetzt die Berenike, ne, weil du hast mich tatsächlich an mehreren Stellen jetzt mitgenommen und überzeugt. Ich hatte so ein bisschen die Klischeehaltung im Kopf, aber auch nicht so priorisiert, weil ich, wie gesagt, mehr mit Deutschlands Ausgang hadere. Ich will aber nochmal an drei Stellen halt auch nochmal für Loreen drei Dinge sagen, die mich sehr beeindruckt haben. Das eine ist, du hast die Pressekonferenz angesprochen, ne? Man hat da gemerkt, da hat sie ja wirklich die dümmsten Anliegen erfüllt. Irgendwann sollte sie irgendwie so einen Promospruch für irgendeine Disco aufsagen. Und da hat man gemerkt, wie ihr Inneres ist. Nämlich, sie will geliebt werden natürlich auch von der Bubble, ne? Und das führte dazu, dass einiges auch so diese Fraternisierung mit Tobbe, das wirkte eigentlich eher cringe, ne? Aber ich habe dahinter gesehen, ne, dass sie das nicht kalt lässt, dass sie mit diesem, sie muss ja mit Umständen, das hast du richtig gesagt, das fand ich sehr überzeugend, sie muss ja mit Umständen umgehen, für die sie wirklich nicht kann, ne, sondern sie hat das ihr Bestes gegeben und hat dann auch zu Recht gewonnen, ja klar. Und das ist also der eine Punkt, der mir aufgefallen ist. Der zweite ist, also du super, für mich kannst du gerne auch über Veranstaltungen, die 10 oder 12 Jahre zurückliegen, reden. Auch gerne über Veranstaltungen, die 20 oder 22 Jahre zurückliegen, reden. Bringt mich gleich zu meinem dritten Punkt. Aber mein zweiter Punkt erstmal, ich habe größten Respekt vor Loreen, weil sie damals in Baku, als sie gewonnen hat, sie war eine der wenigen, die Position bezogen hat. Ne? Und zwar mit hohem Risiko. Na, weil ich war selbst vor Ort, ne, das war eine One-Man-Show da, ne, mindestens eine Technokratie, ne, aber ich will jetzt keine Buzzwords nutzen, aber sie hat dagegen das Regime, ne, gegen die Nachteile, gegen die Unterdrückung vor Ort, sie hat Stellung bezogen, als eine der wenigen. Die meisten haben Kuschelkurs gefahren, wogegen nichts einzuwenden ist, weil das war ja völlig unberechenbar. Wir haben das ja selbst erlebt, was du da vor Ort hast. Also du Supon ist ja bester Zeuge. Dem wurde ja der Strom abgestellt, als er ein armenisches Lied gespielt hat im Euroclub. Also da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich davon spreche. Und Loreen war eine der wenigen, die Positionen bezogen hat. Und dafür hat sie ein Leben lang meine Hochachtung. Und das bringt mich zu meinem dritten Punkt. Ich finde es auch gut, dass meine Künstlerin gewonnen hat, die tatsächlich die etablierte nächste Musikergeneration, also eine Generation, die schon ein bisschen älter ist. Sie war ja mit ihren 39 Jahren eine der Älteren im Portfolio. Und auch das, finde ich, ist auch ein starkes Signal an die Künstler.
Eben die Stimme unserer Generation, Peter.
Also, damit hoffe ich, habe ich nochmal drei Punkte, die sie auch für sich in Anspruch nehmen kann und die ich sehr beeindruckend fand, nochmal nach vorne gestellt.
Ja, ich würde gern in eine zweite Runde gehen. Vielleicht Max Duspa hat ja auch noch Gedanken dazu, will aber zwei Impulse mit reingeben über Dinge, über die ich mich dann doch beim Jury-Voting gewundert habe. Also zum einen, wie ihr, so deutlich für Schweden hätte ich das nicht erwartet, muss ich sagen, unabhängig jetzt davon, was mit Finnland ist. Aber ich hätte gedacht, dass es insgesamt nicht so klar ist, dass Loreen jetzt überall zwölf Punkte einsammelt. Aber ich wollte euch noch zwei Themen mit reingeben. Was mich nämlich total überrascht hat, ist, dass Israel so weit vorne lag bei den Jurys. Also sicherlich guter Auftritt. Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht nochmal gesehen. Wahrscheinlich auch gut gesungen, Haken dahinter. Aber dass wirklich dieser Song, der mit einem langen Dancebreak endet, in dem sie gar nichts mehr singt und so, dann auf Platz 3 bei den Jurys landet, da war ich wirklich überrascht und bin ich auch noch so ein bisschen auf der Suche, was genau da los war. Und dann natürlich, jetzt hab ich gerade dafür geworben, dass wir nicht so schlecht über andere reden, aber eine Sache will ich jetzt doch sagen, UK 15 Punkte und damit super deutlich vor Deutschland bei den Jurys, auch das, ja, aber immerhin 12 Punkte davor. also das ist nun wirklich auch was, also Hui, ich hätte ja viel Geld gesetzt auf UK letzten Platz, auf UK 0 Punkte vielleicht sogar auch, dass die jetzt dann wirklich bei den Juries, dass May bei den Juries 15 Punkte einsammelt und damit auch noch 12 mehr als Deutschland. Damit war nicht zu rechnen, glaube ich. Also ich habe nicht damit gerechnet und deswegen glaube ich jetzt mal, da ich ja immer alles weiß, ihr wisst es, war nicht damit zu rechnen. Duspa, danke, bin gespannt auf deine Meinung.
Ja, ich nehme das gleich mal auf mit UK und ich hätte jetzt tatsächlich Unmengen von Geld auf den letzten Platz gewettet, aber da haben wir auch gestern ja drüber gesprochen oder vorgestern, das Lied, der Auftritt war halt nicht gut. Er war gestern Abend aber besser. Also sie hat da zumindest die Töne getroffen. Und da kommen jetzt nochmal die Statuten der Jurys, glaube ich, damit ins Spiel. Nämlich schon am Ende auch so ein bisschen die Qualität des Songs als solchen zu würdigen, unabhängig davon, wie jetzt der tatsächliche Auftritt dann ist. Und da finde ich, kann es ein I've Wrote a Song durchaus mit Blood and Glitter aufnehmen. Also wenn es sind alles Geschmacksfragen und so weiter. Für mich, also es loben mir auch alle Who the Hell is Edgar als ein Wunderwerk der Songschreibekunst, was ich jetzt auch nicht zu 100% teilen kann, ja. Und das ist aber natürlich nochmal ein bisschen komplexer und ein bisschen anders als I Wrote a Song. Ich finde mich aber durchaus dabei wieder, wenn ich als Juror sagen würde, der Song, I Wrote a Song, ist zeitgemäßer, sonst wie auch immer funktioniert er, anders nochmal als Blood and Glitter. Aber das heißt natürlich trotzdem nicht, dass es fair ist, dass sie da eben doppelt so viele Punkte fast eingesammelt hätte. Zu Israel, ich habe Israel ja auch, und Benni, wir haben ja die Prognose ja auch relativ parallel ausgefüllt hier, unsere Blogger-Prognose, und auch gesagt, ich weiß nicht, was die mit den Wettquoten haben, dass die Noah da so weit vorn sehen, und habe die dann ja auch bewusst rausgelassen aus der Top 5. Und möglicherweise, es ist so ein kurzer Moment, ich muss das nochmal für mich dann durchholen, ist es dieses schlimme Wort, was jetzt, vielleicht ist es doch, und ich muss es eigentlich feiern, der Punkt, dass die beste Hupfdohlen-Nummer einfach eine Chance auf eine Top-5-Platzierung hat. Und dieses Jahr war einfach Israel die beste Hupfdohlen-Nummer. Abtempo für einen Song, der eigentlich Kraut und Rüben ist, aber geil dargeboten, gut getanzt. Das war der beste Dance-Break, den wir hatten. Es war die beste Sexiness. Und selbst Frau Mais hat es ja in der Nachshow, heißt sie Frau Mais? Also hier diese, die da in der Nachbesprechungsshow mit saß, wo keiner weiß, warum die in Liverpool sein musste, hat ja auch gesagt, what a star. Sie hat ja noch eine große Karriere vorausgesagt, dabei ist Noah ja schon Riesenstar in Israel, just saying, und ein paar anderen Ländern. Aber die bringt halt eben tatsächlich alles mit. Und dieses Stardom, den Lazare auch ausstrahlen wollte, aber dabei vielleicht ein bisschen unnahbar, arrogant wirkte. Und Noah eben so ein bisschen der Star von nebenan, der Hit richtig was kann. Und vor dem Hintergrund kann ich mir das schon, also bin ich trotzdem überrascht, dass es bei den Jurys so gut angekommen ist. Aber für mich im Hinterkopf merken, auch da Thomas Moore, auf den wir vielleicht nachher nochmal kommen, hat ja auch gesagt, ne, du musst in deiner Nische exquisit sein, und sie war in ihrer Nische exquisit und daher für mich durchaus berechtigt Top 5. Max, du nickst.
Yep. Es kam schon ein paar Mal in den Kommentaren, es ist auf jeden Fall die Chanel-Nummer in diesem Jahr gewesen. Ich weiß jetzt gerade nicht, Kurzzeitgedächtnis, ob sie tatsächlich dann auf die 3 gesetzt hat bei unserer Prognose. Also im schlimmsten Fall Platz 4, weil ich mir schon gedacht habe, okay, anhand der Resonanz, die ich dann schon bekommen habe im Umfeld und was ich so gelesen habe, dachte ich mir, das wird sehr gut ankommen. Es fiel hier zum Beispiel sowas wie, das kann auch im Super Bowl auftreten und so weiter, weil einfach, es war ein mega guter Auftritt und es war für mich der beste, also die beste Tanzeinlage der ESC-Geschichte in einem Auftritt. Und das sage ich als Spanier und als Cousin dritten Grades von Chanel. So, also, ich wollte jetzt meine, also
auch dazu machen wir in der mal noch ein ESC-Kompakt live.
Monika Naranjo, die ist aus dem selben
Ort. Maxi, ist das jetzt ein Spruch oder seid ihr tatsächlich verwandt?
Nee, aber das ist, ich sag das privat tatsächlich, wenn ich mich mit jemandem ganz verbunden fühle, also in Spanien oder auf Spanisch, dann sage ich immer Primo oder Prima. Das ist Cousin oder Cousine. Und das ist für mich so, egal, weiter auf jeden Fall Israel, Hat mich dann nicht überrascht. Und Achtung, Berenike hat schon in irgendeinem Live die Tage gesagt, dass die Jury auch ziemlich mainstreamhaft bewertet. Also es ist gar nicht, die haben so dieses Klischee, dass oftmals eine mega künstlerische Nummer ganz weit vorne landet und Mainstream nicht. Aber letztes Jahr zum Beispiel war es komplett Mainstream mit UK, Schweden und Spanien. Dafür dann sowas wie, sowas Ausgefalleneres wie Serbien beim Televoting dann besser angekommen ist. Und um dann so ein bisschen auch so zu erklären, was auch mit Blanca Paloma passiert ist. Also es ist dann wahrscheinlich so, dass es vielleicht dieses, die hochnäsige Jury bewertet irgendwie nur authentische, keine Ahnung was Sachen. Ich glaube, die gucken schon auch so ein bisschen nach dem Gesamtpaket. Und klar, wenn es jetzt irgendwie nach Stimme geht oder nach irgendwas, was nochmal Besonderes ist, dann haben solche Nummern bessere Karten als jetzt im Televoting. Aber jupp, so viel dazu. Deswegen, ich hoffe, dass Israel nochmal mitmacht mit ihr. Ich sehe so, in 2-3 Jahren macht sie nochmal mit und dann nimmt sie das Ding wieder mit nach Tel Aviv. Das hat mich gestern sehr gefreut. Also, das ist auch die Entdeckung der letzten Tage. Und ich glaube, hätte ich, und ich habe mir schon gedacht, dass ihr Auftritt sehr, sehr gut wird, aber hätte ich, also müssten wir jetzt nochmal ein Ranking abgeben als Blogger, dann hätte die keine 7 Punkte von mir bekommen, sondern wirklich sehr viel mehr. Also es war schon beachtlich.
Ja, damit hätten wir das abgehandelt. Will noch jemand was zu diesem Themenkomplex loswerden?
Also ist das jetzt der Themenkomplex Jury oder und ob man die
abschafft? Ja, genau, also beziehungsweise auch Vorfeld sozusagen, also die vorderen Plätze, beziehungsweise ich habe mir hier noch als Stichwort aufgeschrieben, Max, jetzt bist du gleich gefragt, also ne, so zum Thema gesplittetes Televoting, Juryvoting, habe ich mir hier noch aufgeschrieben, Spanien 5 Punkte von den Zuschauern und da will ich mir dann gerne die Kristallkugel von Duisport zurückerobern, weil ich habe es hier ja gesagt, wobei ich hätte nicht gedacht, dass die Jurys, und da haben sie ja tatsächlich sozusagen was, weiß ich nicht, wie man das nennen will, künstlerisches, experimentelles, das würde eigentlich jetzt wieder das konterkarieren, was wir gerade gesagt haben, dass die Jury da so viele Punkte dafür übrig hat, habe ich nicht erwartet, aber ich habe erwartet, dass es sehr wenige aus dem Televoting geben wird und dass das, diese Musik eigentlich nur auf der Iberischen Halbinsel funktioniert. Nämlich die 5 Punkte kamen ja auch aus Portugal dann und man muss ja sogar sagen, nur 5 Punkte aus Portugal an der Stelle. Wie ist da, Max, kannst du dir das erklären? Also im Pressezentrum, ich saß direkt neben so einem spanischen Tisch, da war die Enttäuschung wirklich groß, dann letzter im Televoting gewesen zu sein, ne? Weil wir haben vorhin davon gesprochen, so gefühlt ist das Televoting immer in irgendeiner Form moralisch überlegener, wenn man so will, wenn man da dann von den Zuschauern ganz nach hinten gesetzt wird, Randnotiz sogar noch hinter Deutschland, dann ja, ist man da enttäuscht, verständlicherweise. Was ist da bei dir so angekommen von all deinen Cousins und Cousinen?
Ja, es wurde ja schon erwähnt, die 2 Punkte kamen auch noch aus Rest of the World und 3 aus Portugal tatsächlich. Ja, schon in den vergangenen Tagen habe ich mich mit spanischen ESC-Fans schon ein bisschen so in die Stimmung versetzen lassen. So, das wird einfach nichts dieses Jahr. Schon als die Snippets dann rauskamen von den Proben, dachten wir, okay, es ist einfach der gleiche Auftritt wie in Benidorm. Die haben immer gesagt, oh, wir haben so ein paar Überraschungen eingebaut und lasst euch mal überraschen. Und was wir für Überraschungen wieder haben, es gab keine Überraschung. Also auch nicht die Hand, die sie da hervorhebt und die dann irgendwie leuchtet. Das sind jetzt, da habe ich Sachen gelesen, wie das sind 5 Millionen Punkte aus dem Televoting. Plot Twist, mach mal ein paar Nuller weg. Ich weiß nicht, wieso sie einfach gesagt haben, okay, dieser Auftritt in Benidorm, der da auf jeden Fall funktioniert hat, in dieser kleineren Bühne, weil es einfach die ganze Bühne ausgefüllt hat und da einfach diese Atmung erzeugt hat, die dann einfach in Liverpool, da war die Bühne halt einfach, keine Ahnung, 10-mal größer gefühlt. Da hat es natürlich nicht funktioniert. Also da hat man einfach nur gesehen, okay, die haben wirklich einen Vorhang aufgestellt und haben ein paar crazy Schnittbilder drin. Und aber es lag jetzt nicht nur am Auftritt, die Nummer an sich. Ich habe es auch in unserem und er hat im Songcheck erwähnt, mich packt das eher, weil einfach der Gesang Flamenco ist und ich komme halt aus der Ecke. Das Lied an sich selber hört man auch nicht in Spanien. Und das wissen die Leute, also vom spanischen Fernsehen, die wissen, das läuft nicht hoch und runter. Es wird auch kein Hit sein in Spanien, weil es dafür auch für Flamenco viel zu experimentell ist. Und ich glaube, nach letztem Jahr war der Hype da, man hat gesagt, okay, das ist jetzt was anderes, wir haben jetzt einen anderen Drive drin und jetzt können wir auch was anderes schicken und jetzt wird es vielleicht besser bewertet, aber
Max, ich glaube nicht, dass das so eine rationale Entscheidung war. Denn
sie da hinzuschicken?
Ja, sondern es war eine Abstimmung, das vom Publikum und von Jury auch im Benidorm.
Und ich meine die Stimmung danach, dass sie so gut abschneidet, deswegen.
Ach so, ja, ich war tatsächlich auch optimistisch und hätte jetzt auch bei den Jurys hat sie ja okay abgeschnitten, dass es beim Publikum nicht so verfängt. Gut, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ich glaube, an der Inszenierung lag es weniger. Die Frage ist aber, auf Platz 2 und der große Favorit war ja Agonei mit Kiro Adair. Und ganz ehrlich, der hätte aber auch mit uns hinten und mit Memala um die letzten Plätze mitgespielt. Also das war für Spanien trotzdem, glaube ich, schon die bessere Entscheidung so, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde 100 Punkte insgesamt und 17. Platz, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen doof an, aber vor ein paar Jahren oder die letzten 10 Jahre, da hätte man sich jedes Mal gefreut und in Spanien kann man sich wirklich freuen.
Deutschland wären wir ja auch zufrieden gewesen damit. Ja. Also zufrieden, aber man will dann immer noch mehr, klar, aber
ja. Also bin gespannt, was das jetzt aber für Auswirkungen hat für Benidorm, ob jetzt so ein bisschen sich wieder weniger Leute trauen oder irgendwie, keine Ahnung, das ist so ein bisschen meine Befürchtung jetzt, dass man sagt, okay, also man kann jetzt doch trotz Benidorm schlecht abschneiden, was eigentlich klar war, aber dann verstehe ich jetzt auch nicht, und da noch einen Schwenker zu Frankreich zu machen, wieso die Wetten so weit oben waren, waren es Spanier, die einfach gewettet haben, gesagt haben, das landet so weit vorne, und Franzosen, weil warum, also wieso ist man monatelang einfach auf Platz 4 oder Platz 5 und dann das, also so eine krasse Wettendiskrepanz, das ist auch selten.
Aber das kann man bei Österreich ja auch fragen, ne? Also die sind zwar dann ja immer auch ein bisschen nach unten durchgereicht worden, aber das hat ja mit dem Publikum dann auch nicht verfangen. Und da möchte ich jetzt sagen, Benni, möchte ich zumindest die Hälfte meiner Kristallkugel zurück, dass ich ja gesagt habe, dass das Lied, also dass es eben nichts ist, was sich sofort erschließt und am meisten Sinn noch macht mit dem einfach hervorragend produzierten Video. Und dass das, und klar, diese Zeile po und so, dass es dann natürlich auch so einen Hype auslöst. Aber das konnte ja unser Lena, super Ergebnis, herzlichen Glückwunsch an der Stelle, aber eben trotzdem die Erwartungen, die die Wettquoten da geweckt hatten, einfach nicht bringen. Also, und ja, wollte ich nur mal gesagt haben, weiß ich nicht, Benni,
Peter. Ja, merci. Und vor allem, was ich auch fand, überraschend, weil wir haben hier ja immer vorher gesagt, Schweiz ist für die Jurys, Österreich ist fürs Publikum. Und dann hat aber Österreich tatsächlich ja auch von der Jury, was eher für deine Lesart spricht, dass der Song zu verkopft ist und man bestimmte Dinge über den Hintergrund vielleicht auch wissen muss, um dann den kompletten Zugang zu finden. Und eine These, die ich hier auch in den Kommentaren jetzt gerade gelesen habe, aber auch bei uns auf dem Blog schon, ist, dass die Jurys vielleicht, sagen wir mal so, mit mehr Aufmerksamkeit von Anfang bis Ende dabei sind, als der gemeine Fernsehzuschauer, dem dann irgendwie um 8:50 plötzlich einfällt, oh, da war ja heute was. Und dass insofern Startplatz 1 im Televoting mehr Auswirkungen haben könnte als bei den Jurys. Ich würde gern nachher mit euch zurückkommen auf Österreich und Schweiz. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine entspannende Frage. Will jetzt aber übergehen, weil dazu ja auch immer wieder hier Kommentare reinkommen. Peter wollte gleich am Anfang drüber sprechen und es ist natürlich auch besonders interessant heute wieder für uns als deutschsprachigen Blog, dass wir über den letzten Platz für Deutschland sprechen. Wir haben in den letzten Tagen, auch das lässt sich ja nachhören, ja schon eine Art, wie soll ich sagen, Abstieg prognostiziert, beziehungsweise selbst auch hier im Gefühl gehabt, dem wir in unterschiedlichen Art und Weisen nachgegeben haben oder dagegen angekämpft haben, dass wir gesagt haben, also wo wir vielleicht noch gerade dachten, so irgendwas zwischen 11 und 15, damit bin ich sozusagen in die Woche gestartet, was dann in der Bloggerprognose in einem optimistischen Platz 18 gemündet ist, mit Gefühl aber schon tendenziell ein bisschen schlechter. Also was man, glaube ich, nicht sagen kann, ist, dass es ganz aus heiterem Himmel kam. Gleichzeitig wirklich der letzte Platz hinter allen anderen, die da so im Finale waren. Das hätte ich jetzt wirklich nicht, also selbst wenn ich wirklich alles, allen Optimismus ausgeblendet hätte und noch eine Portion Pessimismus draufgepackt hätte, wäre ich nicht beim letzten Platz rausgekommen. Nun muss man sagen, wir haben wenigstens weder von Jury noch Televoting 0 Punkte. Wenn man es also optimistisch drehen will, haben wir uns ein bisschen hochgearbeitet im Vergleich zum letzten Jahr. Trotzdem muss man natürlich einfach sagen, Deutschland hat sich da mehr erwartet, sicherlich die deutsche Delegation auch. Und es bleibt natürlich bleibt generell natürlich die Frage, woran lag es eigentlich jetzt ganz konkret? Und damit dann natürlich auch wieder, was sind jetzt eigentlich die Bausteine, die man angehen muss, um da auf diesem Weg, dass man die Punkte verdreifacht hat von 6 auf 18, weiterzugehen, um die vielleicht beim nächsten Mal wieder zu verdreifachen. Peter, du wolltest vorhin schon gerne was dazu sagen. Ich gebe dir gerne jetzt als Erstem das Wort, dass du mal sagen kannst, was dich aktuell umtreibt. Und vielleicht kannst du ja auch schon trotz der Emotionen, die noch drin sind, so schon ein bisschen auf Ursachenforschung gehen, oder hast dir da schon Gedanken gemacht, was passiert sein könnte gestern?
Also Emotionen sind bei mir im Moment deutlich weiter vorne als Sachargumente. Ich habe einen Rant, also ich verstehe echt nicht, wieso Deutschland hinter UK landet. Also das Einzige, was ich da dem positiv abgewinnen kann, okay, es war das Gastgeberland und sie waren großartige Gastgeber. Aber am Ende hat Deutschland gegen einen Instrumentalsong verloren, weil die gute Frau war ja kaum noch zu hören, soweit war die runtergedreht, ne? Und man hört ja eigentlich nur noch die Backing Vocals, ne? Und selbst hinter so einem Song musste Deutschland sich dann einordnen. Na? Und dann, was das Ergebnis angeht, das habe ich noch nicht verarbeitet. Ich bin froh, dass ich nicht, also ich hatte ja ursprünglich vor, hier den Live-Blog konzentriert daheim zu machen. Und ich bin froh, dass wir uns dann verabredet haben mit Dusopin und mit Olli, hatte ich ja auch auf dem Blog geschrieben. Dusopin hasst zwar verbale Umarmungen, aber ich muss es jetzt nochmal sagen. Also die beiden haben mich natürlich so ein bisschen dann aufgefangen und stabilisiert, weil ich war echt richtig down, ne? Weil ich auch nicht damit gerechnet habe, ne? Ich weiß auch bis heute nicht, wieso Voyager. Also ich habe natürlich ein paar Argumente, die ich dann hinterher auch von Dusopin auch verzehrfertig bekommen habe, so dass ich mich ein bisschen einsammeln konnte. Aber ich weiß nicht, wieso Voyager so viel besser waren, ne, als Deutschland. Also why? Ne? Also da waren jetzt nun keine so großen Unterschiede. Also Australien war ein bisschen dynamischer. Ne? Aber ansonsten fallen mir nur Plattitüden ein. Australien war halt Australien. Ne? Und das hat natürlich von vornherein so einen Exotenbonus. Aber das ist jetzt auch von mir herbeigeredet. Ich sage euch, warum ich so erschüttert war. Also ich bin jetzt nicht so sehr wegen des Ergebnisses oder sagen wir dazu, zu den sachlichen Argumenten, die zu einem Ergebnis geführt haben, erschüttert. Weil ESC ist ein sportlicher Wettbewerb und ich feiere ja auch viele, die den letzten Platz gemacht haben, weil ich immer sage, ihr seid Helden oder du bist ein Held für die Ewigkeit. Und das gilt jetzt auch für Lord of the Lost. Ich habe nur gedacht, ach scheiße, das will ich nicht. Schon wieder ein letzter Platz. Ne? Und jetzt in dieser Kette von letzten und vorletzten Plätzen und sowieso in dieser Stimmung. Und dann da habe ich echt darüber nachgedacht, was macht das A mit den Jungs, die ja erstaunlich, also ich fand fast vorbereitet waren, dann als sie dann hinterher bei Barbara Schöneberger und dann auch nochmal in dem offiziellen...
Was wir ja jetzt jahrelang gefordert haben, dass die Leute auch mal auf alle Optionen vorbereitet sind. Insofern vielleicht hat ja jemand auf uns gehört da.
Ja, genau. Also das hat mir jedenfalls gefallen, ne? Obwohl ich nicht glaube, dass sie das nicht viel intensiver trifft, als das darüber gekommen ist, ne, weil ich sie auch kennengelernt habe, ne, und das sind Emotionsbündel, ne, und ich natürlich auch, ich mich natürlich auch frage, was macht das für den ESC in Deutschland, Ne? Also es gibt ja jetzt schon so abstruse Forderungen, wir sollten pausieren oder uns zurückziehen, also was völlig schwachsinnig ist. Allein schon, weil es für das deutsche Fernsehen so ziemlich die günstige Samstagabendshow der Welt ist. Also die Kosten, die deutsche Delegation erzeugt hat, waren maximal ein Vielfaches von dem, was sie dafür zahlen müssen, um diesen ESC zu übertragen. Aber whatever, jedenfalls, natürlich beschäftigt's mich, und wenn dann noch so, es kam ja heute Nachmittag dann schon, dass Stefan nicht weitermachen will, bin dann jetzt schon auch so, wie soll ich das nennen, so dämpfende, melancholische, morbide Signale.
Vielleicht müssen wir, stoppen wir mal ganz kurz, nicht, dass jetzt komische Sachen entstehen. Stefan Spiegel reden wir jetzt gerade. Da haben wir nicht drüber geredet, das könnte man jetzt hier irgendwie falsch verstehen, nur dass hier keine...
Also Stefan Spiegel hat heute Nachmittag bekannt gegeben auf Instagram, dass er nicht weitermachen will bei Alles Eurovision und den anderen Formaten von Eurovision.de, an denen er mitgewirkt hat. Das meinte ich. Gut, danke dir, Benny, dass du meinem Worteschwall Ordnung gegeben hast. Damit schließe ich jetzt auch. Ich habe jetzt meine Gefühlswelt ausgebreitet und trage vielleicht nachher nochmal zu den sachlichen Themen auch ein bisschen was bei, wenn ich eure Einordnung gehört habe.
Du, Spa, ich kenne dich doch, du willst auch was sagen.
Ja,
außerdem aber so haben wir ja gerade erfahren, du kannst das mundgerecht aufarbeiten, woran es lag. Und wir sind jetzt natürlich an deiner glänzenden Analyse sehr interessiert.
Vor allen Dingen kann er wieder aufbauen, das ist ganz wichtig.
Ja, das
ich glaube, da ist er jetzt noch nicht willens genug
gerade. Ja, das weiß ich nicht. Also, ich darf nicht zu lang machen, aber ich habe das heute auch am Telefon schon meinem Vater und seiner Frau erklärt. Der Unterschied oder die Besonderheit von Albanien gegenüber Deutschland. Und da hatten wir in der Vergangenheit auch schon drüber gesprochen. Also bei Albanien haben wir halt aus einem mittelmäßigen Lied eine Hochglanzpräsentation gemacht. Und hier in den Kommentaren stand schon, wir haben in Deutschland einen Bandauftritt abgefilmt. Und das ist auch einer der wesentlichen Unterschiede, die wir zu Australien haben. Es war während dieser 3 Minuten nicht möglich, eine persönliche Beziehung zu den Bandmitgliedern aufzuzeigen oder aufzubauen, weil zwar zu großen Teilen Chris zu sehen war, aber zu den anderen Bandmitgliedern, also nicht wirklich. Es wurde keine Story erzählt. Es wurde zwar versucht, nochmal mit so ein bisschen ein paar verrückten Bewegungen am Anfang so ein bisschen Aufmerksamkeit zu erzeugen, aber gerade das, und das hatte Berenike ja auch schon mal gesagt, führte dann dazu, dass in der Minute 2 gar nichts mehr passiert ist, bis mal irgendwann alle nach vorne gelaufen sind. Es war es ist ein Song, den wir uns schön gehört haben auch, wo wir am Anfang auch sagen, hey, das kracht mal richtig. Es ist aber sicherlich kein Song, der jetzt ein großes Hitpotenzial hatte. Das haben wir weder in Deutschland gesehen noch außerhalb. Ich habe ja den Titel auch im Fanclub gespielt. Der hat die Leute da nicht abgeholt. Das, also nicht, weil sie ihn nicht kannten, sondern weil sie eben einfach nicht so überzeugt waren. So, und jetzt ist die Frage, was macht man daraus und wie arbeitet man damit? Wir haben in Deutschland, finde ich, das Problem, dass Künstler oft eben, oder generell in Deutschland, diese Authentizität so hochhalten, wie er sein muss. Luca Henny war bei seinem Auftritt, wo er den 4. Platz für die Schweiz geholt hat, null authentisch. Er hat da eine perfekte Nummer hingebracht. Er war sozusagen die männliche Hupfdohle des Jahres, wenn man so möchte. Aber es ist für ihn vielleicht auch noch so, dass es authentisch ist. Und ich habe Hochachtung für das, was Lord of the Lost und alle von denen gemacht haben. Vor allen Dingen auch, sie haben es ja gestern im Statement gesagt, sie hätten nicht mehr machen können. Ich würde sagen, sie hätten auf jeden Fall vor Ort nicht mehr machen können. Es war ungünstig, dass diese Tour noch in Südamerika dabei war, dass sie nicht absagen, alles nachverstanden, alles klar. Ich weiß auch nicht, ob sie sich hätten reinreden lassen, was die Inszenierung betrifft. Aber die Umsetzung dieses Songs, die sie gebraucht hätte, um den Beitrag besser zu machen, interessanter zu machen, dass sie 3 Minuten dranbleiben, das hat gefehlt. Ich habe gestern tatsächlich während des Moments, so nach 30 Sekunden habe ich echt so ein bisschen Herzklopfen gehabt und gesagt, ich drücke euch den Daumen, dass es echt funktioniert, dass es aufgeht. Und selbst ich habe dann aber auch Minute 2 oder 3 irgendwie schon wieder die Hoffnung verloren. Und dass sich dann so bitter bestätigt, dass wir dann so weit hinter uns landen, also hinten landen und keiner mehr hinter uns ist, hätte ich auch nicht gesehen. Peter, du sagst ja immer, wenn wir den letzten Platz vorhersagen, wer kann denn noch hinter Deutschland liegen oder wer soll noch hinter Deutschland liegen? Und da haben wir uns auch bei der Prognose schwer getan. Wir hatten Portugal im Blick, wir hatten Polen im Blick, wir hatten Großbritannien im Blick. Aber da hört es auch schon auf. Und die haben wir nicht ausperformen können. Und das sind dann die Punkte. Das heißt, ich habe jetzt erstmal nichts, ich muss die Jury nicht abschaffen. Jetzt hier ein Schmolljahr, überhaupt nicht. Max hat es vorhin gesagt, Finnland zeigt das auch. Und die letzten 3 Jahre in Finnland ging es auch hoch und runter. Und mal schaffen sie ins Finale, mal nicht. Jedes Jahr haben wir die neue Chance, etwas Neues zu machen. Und Thomas Mohr, den ich jetzt gerne ein zweites Mal zitiere, hat es heute auch bei Alles Eurovision gesagt, wir müssen jetzt anfangen und nicht erst wieder im November. Es hieß letztes Jahr schon, ja, wir machen alles neu und im November kam irgendwann mal der Aufruf, dass es losgehen soll. Das muss man jetzt beim NDR mal verstehen, das ist zu spät, um jetzt noch die letzte Klatsche gegen Richtung NDR zu hauen. Es ist auch die Frage, ob Personen und Produktionsteams, die sich sonst den lieben langen Tag mit Game-Shows beschäftigen und Quizzes, für die größte Unterhaltungsshow der Welt, einschließlich Regie und sonst was, die geeigneten Personen sind, wenn alle anderen Länder die Besten ihres Faches für den ESC auf die Bahn setzen und dafür einsetzen, dann können wir, sorry, nicht mit Mittelklasse-Regionalfernsehen dagegenhalten. Und das sind alles solche Punkte, die sicherlich mit erklären, warum wir da gelandet sind, wo wir gelandet sind.
Danke für den Rundumschlag. Du hast natürlich jetzt schon wieder viele Themen aufgemacht, über die wir gleich noch intensiver sprechen können. Wir werden da noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Max, mich würde aber auch noch deine Sicht interessieren.
Danke nochmal, du Spor, dass du es so mundgerecht aufbereitet hast. Darauf habe ich mich auch schon die ganze Zeit gefreut. Und es ist tatsächlich so. Und es ist für mich, ich kann jetzt nicht sagen, eigentlich habe ich damit gerechnet oder ein Gefühl, ich war nie so der Fan von dem Lied, habe ich auch geschrieben so. Ich fand aber dann das Gesamtpaket ganz gut und ich fand dann die Band natürlich auch super sympathisch und wir haben halt, also mit den ganzen Interviews, die wir gemacht haben und sowas, man fühlt sich halt so nah, also man hat also noch mehr mitgefiebert als jetzt vielleicht anderen Jahrgängen, auf jeden Fall. Und ich habe halt gedacht, okay, von der Jury gibt es so vielleicht 20 bis 30 Punkte und vom Televoting bestimmt so zwischen 70 und 100 und es wird auf jeden Fall ein so Mittelfeldplatz, oberes Mittelfeld, keine Frage. Und dann kam der Auftritt und ich dachte mir, hey, so habe ich auch in die Gruppe geschrieben, die haben die Hütte abgerissen und sowas und auch das Feedback war da und wir haben auch also internationale Leute geschrieben, so, ey, Deutschland hat wirklich reingehauen und das wird was und keine Ahnung. Und dann gingen die Wetten ja auch die Tage hoch und ich dachte, ja, das wird auf jeden Fall jetzt kein Knaller. Also es ist ein unfassbar gutes Ergebnis, aber so ein Mittelfeld, mit dem man leben kann. Und dann versucht man nach der Show mal ganzen ESC-Fan-Leute das zu erklären. Ein Jahr nach dem anderen muss man denen erklären, wieso ist jetzt Deutschland schon wieder letzter geworden. Wieso, wenn, und dann kommt immer der Satz, ja, das Lied war doch gar nicht so schlecht, war es auch nicht, das ist ja nie das Problem gewesen, meistens, also Deutschland hatte nie das Problem, dass es wirklich schlechte Lieder waren, es ist einfach, oftmals vielleicht einfach nur nett oder einfach so, dass es dich nicht so flasht, dass du halt anrufst und ich habe auch versucht, Leuten zu erklären, dass das aktuelle System ist auch so, dass man, jetzt korrigiert mich, aber das ist aktuell ja so, wenn man, also theoretisch, wenn Deutschland in jedem Land auf Platz 11 gelandet wäre, bekommt Deutschland auch 0 Punkte, oder? Zum Televoting. So, und so fängt's an. Und ich habe das noch nicht aufgeschlüsselt gesehen, aber ich bin mir auch absolut sicher, dass Deutschland nicht in jedem Land unter den letzten 5 oder 10 gelandet ist, sondern echt vielleicht immer vorbeigeschrammt ist. Das ist auch schon Miki für Spanien in Tel Aviv passiert. Oder auch Edurne in Wien.
Ja, aber Max, was ist denn das Ergebnis davon? Dann stehen am Ende da, also standen jetzt ja nicht 0 Punkte, yeah. Am Ende ist aber nur eine gewisse Menge von Punkten zu verteilen. Yeah. Und du hast natürlich immer sozusagen erstmal diesen Masse-Effekt. Es gibt halt ein paar, oder ich nenne jetzt mal so, ein paar wenige Songs, die einfach so wahnsinnig viele Stimmen auf sich ziehen, wenn die ganz kurz noch den Gedanken haben, dass für die wahnsinnig viel da ist. Und es macht am Ende keinen Unterschied, dass wir dann noch sagen, hier, herzlichen Glückwunsch, ihr habt ein paar Trostpreispunkte. Am Ende seid ihr aber mit den Trostpreispunkten trotzdem Letzte. Yeah. Wir haben jetzt ein paar Trostpreispunkte und wir sind Letzte. Ob sich das jetzt wesentlich ändert, wenn wir uns jetzt den Mittelwert Durchschnitte angucken, das ist dann recht ein Fingerspielezahl, aber das wurde auch schon bei Alles Eurovision gesagt. Ganz ehrlich, wir können jetzt keine Lex Germania hier fordern, nur damit wir nicht mehr Letzter werden, sondern Vorletzter und uns damit ein bisschen besser fühlen.
Genau, und weil es nichts zur Sache tut, reden wir auch gar nicht lange drüber, sondern kommen lieber zu den wichtigen Dingen, über die sich's dann wirklich lohnt zu sprechen. Ihr habt jetzt im Prinzip alles schon mal angerissen, was ich hier auch stehen habe, oder 2 Punkte. Also erstmal will ich nochmal sagen, ich fand in diesem Jahr, wir haben es nicht kommen sehen, den letzten Platz. Deswegen, ich finde auch weiterhin, dass es für mich nicht der letzte Platz ist. Das will ich nochmal sagen. Das heißt, ich habe so eine gewisse, einen gewissen Unsicherheitsfaktor drin, wo ich einfach noch nicht genau weiß, woran es lag. Und trotzdem gibt es auch für mich diese Punkte, die ihr angesprochen habt, wo ich schon weiß, woran es gelegen haben könnte. Also ein Stichwort ist dieser Zeitfaktor, ne? Wir fangen im November mal an und dann fragen wir eben eine Band, die wir gerne mal dabei hätten, die jetzt gerade ein neues Album raus hat. Habt ihr nicht auf eurem Album noch ein Lied, das man zum ESC schicken könnte? So, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ne? Aber ihr wisst, was damit gemeint ist. Ihr wisst auch, ich bin großer Blood and Glitter-Fan. Deswegen kann ich das jetzt mal so sagen. Es ist halt nicht der richtige Weg. Und es ist alles viel zu spät. Da haben wir ja aber auch schon Zusagen hier bekommen, dass in diesem Jahr alles früher sein muss. Wir hoffen jetzt, dass es dabei bleibt und dass jetzt nicht wieder plötzlich alle überlegen von vorne, weil das, wenn jetzt von vorne überlegt wird, dann sind wir nämlich wieder im Dezember. Deswegen, also das ist für mich dieser Zeitfaktor, wirklich jetzt loslegen. Dann weitergehen auf diesem Weg, wo ich Ansätze gesehen habe, aber viel zu langsam. Also eigentlich kann man da nicht graduell vorgehen. Weg von diesem, da sitzen Zuschauer im Vorentscheid, die gelangweilt sind, die nicht aufstehen können, wo Barbara Schöneberger zum 100. Mal moderiert, wo Florian Silbereisen auf dem Sofa sitzt. Also weg bitte von diesem, wir sind die ARD, wir machen, wo Elton die Punkte vergibt, weil der ist halt bei uns in der Quiz-Sendung und wir müssen den mal noch irgendwo unterbringen jetzt. Oder ich finde den persönlich gut. Bitte nicht, bitte nicht. Das muss ein junges, gutes Programm werden. Und genau das kann dann auch nicht die Regisseurin machen, die sonst das SWR Sommerfest macht. Nein, das muss bitte anders sein. Und das reicht, glaube ich, nicht, wenn man jetzt immer noch ein Element bis zum nächsten Jahr wieder ändert. Ja, weil natürlich, ich habe auch Fortschritte gesehen seit dem letzten Jahr. Und es hängt eben aber viel mit dem Vorentscheid zusammen. Und da muss man jetzt mal ordentlich ran. Und muss da einmal durchwischen. Das will ich gerne hier gesagt haben. Und dann dieser zweite Punkt. Wir haben oft genug drüber geredet. Du hast dich jetzt noch zurückgehalten. Ich sag's jetzt aber, Marvin Dietmann bitte auch nicht mehr. Weil, also der hat's ja nun wirklich, also auch wieder geschafft, den österreichischen Beitrag zu versauen. Und es gibt einfach so viele Leute, die das so viel besser können als er. Und warum hält man die ganze Zeit an dem fest? Ich verstehe es nicht. Wenn es doch immer nicht klappt. Und ich weiß nicht, ob er da nicht durchsetzungsstark ist, ob er da wirklich nicht so gut ist wie andere. Das kann ich von außen nicht beurteilen. Ich weiß auch, ich könnte es nicht besser, aber es gibt Leute, die das besser können. Und die müssen her. Und da muss man wirklich jetzt einfach mal sagen, wir können nicht alles dann Jahr für Jahr wieder machen. Und wenn jemand letztes Jahr es nicht geschafft hat, aus einem gar nicht so schlechten Song das Beste durch die Inszenierung rauszuholen, dann buche ich den doch jetzt nicht dieses Jahr wieder für die gleiche Aufgabe. Es erschließt sich mir wirklich nicht. Und das sind, glaube ich, Stellschrauben, an die man ran muss, die wir auch immer hier wieder thematisiert haben, die wir ja teilweise sogar auch im Gespräch. Und deswegen, das macht mich auf der einen Seite optimistisch, auf der anderen Seite auch pessimistisch, weil ich weiß, dass das viele Leute beim NDR auch wissen, unter anderem die, die ganz nah dran sind, die, mit denen wir sprechen. Thomas Mohr war heute ja bei Alles Eurovision on fire. Der hat ja wirklich rausgehauen, wo ich dachte, also glaubt man nicht, dass er jetzt hier gerade in der Sendung über seinen Arbeitgeber eigentlich spricht. Ja, das fand ich richtig stark. Und wie gesagt, ich weiß auch, dass das engere ESC-Team alles weiß, ja. Wir haben hier ja, wie gesagt, über diese Themen teilweise sogar auch schon gesprochen. Deswegen habe ich auf der einen Seite Hoffnung, auf der anderen Seite bin ich dann aber auch wieder pessimistisch, weil wir eben gesehen haben, dass, obwohl das Wissen da ist, es immer an diesen Strukturen scheitert. Weil dann wieder jemand irgendwo fünf Ecken weiter oben sagt, sorry, die Vorentscheidung kommt um 22.20 Uhr, Barbara Schöneberger moderiert, Elton gibt die Punkte durch, so war es schon immer, so werden wir es immer machen und dann wird es so weiterlaufen. Dann können an dem Thema ESC Leute arbeiten, die noch so gut wissen können, wie es eigentlich gehen sollte, wenn das nicht durch die Strukturen dringt. Und da sehe ich jetzt nicht, wie wir hier aus ESC Kompakt live heraus die Strukturen der ARD aufbrechen sollen. Ich glaube, da sind schon ganz andere dran gescheitert. Deswegen bin ich pessimistisch und gleichzeitig, wie gesagt, weil ich eben weiß, was da für Leute teilweise im ESC-Team arbeiten oder auch dann weiter entfernt, eben bei Eurovision.de zum Beispiel, die ja teilweise auch wissen, was los ist, gute Ideen haben und so weiter, Leidenschaft. Deswegen behalte ich mir dann doch diesen Optimismus, aber bestimmte Dinge müssten jetzt einfach mal vom Kopf auf den Fuß gestellt werden. Und wie gesagt, der Punkt ist, in diesen kleinen Schritten geht es auf jeden Fall nicht weiter, sondern es muss mal mit einem großen Schritt weitergehen. Und damit meine ich jetzt nicht bitte das ganze System wieder, ne? Wenn jetzt wieder Leute plötzlich, ihr habt gesagt, übers Aufhören, also Aussetzen von Deutschland reden oder wenn jetzt wieder über eine interne Auswahl nachgedacht wird und so, bitte jetzt nicht wieder alles ganz neu, aber einfach, einfach diesen Weg, der jetzt angefangen wurde, den jetzt mal konsequent weitergehen und nicht so mit Tippelschrittchen. Das würde ich mir wünschen.
Also ich weiß nicht, woher du den Optimismus nimmst. Also das ist das, was mich bewegt, weil es gibt ja jetzt auf die Reaktion Deutschland letzter Platz gibt es ja zwei Öffentlichkeiten. Es gibt die die breite Öffentlichkeit, die halt einmal im Jahr den ESC gucken und da schwankt es irgendwo wie zwischen ja, die Welt mag Deutschland nicht.
Das war der Song aufmachen, mir ist so heiß geworden plötzlich irgendwie.
Die Welt mag Deutschland nicht, heißt es dann. Und der Song war doch gar nicht so schlecht. Ach, vielleicht sollte man das lassen. Wir machen ja alles richtig und trotzdem funktioniert es nicht. Und das diffundiert bis in den NDR hinein. Und der eigentliche Fehler wurde ja 2022 gemacht. Das habe ich auch schon mal an einer Stelle geschrieben. Die Ablehnung von, das muss ich sagen, Benni. Die Ablehnung, das muss raus.
Gestern hat jemand in den Kommentaren geschrieben, Electric Callboy dürfe man ja bei uns nicht mehr schreiben. Dann habe ich mich gefragt, wo der wohnt. Sonst hören wir immer, wir sagen das zu oft oder schreiben das zu oft. Und dann hat er jetzt gesagt, man dürfe das bei uns nicht mehr schreiben. Aber jetzt habe ich dir das Wort vorweggenommen, bitte.
Die Ablehnung von damals Eskimo, jetzt Electric, wenn man das noch sagen darf, jetzt Electric Callboy, war für mich geradezu prototypisch dafür, wie es in der ARD zugeht. Und daran hat sich nichts geändert. Deshalb verstehe ich deinen Optimismus nicht. Ne? Und ich bin auch ratlos, wie man diesen gordischen Knoten, wenn ich es mal so formulieren will.
Also nicht,
wie man
den aber nicht. Da muss ich dir jetzt widersprechen. Es hat sich viel geändert. Also es ja. Haben wir ja alles im Vorfeld zur Vorentscheidung. Also 22 mit 23 zu vergleichen, halte ich jetzt für nicht fair. Also das stimmt nicht so ganz.
Ich glaube halt, dass der, sag mal, der die Gedankengänge, die zu der 22er Entscheidung radiotauglich geführt haben, dass die noch nicht alle verschwunden sind. Dass darauf reagierend eine Menge passiert ist, ist klar. Aber ehrlich gesagt, also du Super hast schon gesagt, es ist dann ab November passiert. Ne? Und es muss jetzt passieren. Und selbst dann ist es noch nicht ausgemacht, dass es in der ARD wirklich durchsetzbar ist. Es gibt ja intelligente Masterminds in der ARD, die auch international aufsaugen, was da passiert. Also Dusko hat das so schön formuliert mit der, mach doch mal eine Studientour nach Liverpool zur BBC oder nach London. Ich bin halt nur jetzt, ich war wahrscheinlich auch aus dem Frust heraus, tierisch skeptisch, dass das klappt.
Um da nochmal kurz anzuschließen, ich habe jetzt parallel hier ein bisschen recherchiert oder nochmal geguckt, weil zum Beispiel Estland ist ja als Miniland, was weniger Einwohner hat als die Stadt Hamburg, es ja auch dieses Jahr wieder geschafft hat, einen, wie wir fanden, schwachen Beitrag, der aber bei der Jury verdammt gut angekommen ist und selbst im Zuschauervotum nicht schlechter war als wir zumindest. Dieses Land hat weniger Einwohner als Hamburg. In dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk von Estland arbeiten irgendwas zwischen 500 und 1000 Mitarbeitern. Der NDR hat, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, 3.360 Mitarbeiter. Ja, er deckt damit natürlich auch noch irgendwie die Bundesländer drumherum ab. Aber er ist halt einfach, da sind so viele Leute, die drüber mitreden und da ist noch gar nicht mal die ARD als Ganzes mit dabei. Wie sollen sich da bitte kreative Köpfe durchsetzen können? Und ich kann mir halt einfach vorstellen, dass bei diesen kleineren Rundfunkanstalten die Leute, die was drauf haben, die es eben, wie Benni schon gesagt hat, die aber auch beim NDR in der Redaktion auch gibt, dass die dann halt einfach denen die Freiheit gelassen wird, das zu machen und dann eben nichts verkopft überreguliert wird. Und Peter, du hast vorhin auch die Kosten schon gesagt, die tauchten auch in den Kommentaren vorhin damit auf. Deshalb hatte ich ja auch nochmal geschaut vorhin. Der ESC kostet als Teilnahmegebühr und Übertragungsrecht den NDR bzw. die ARD 400.000 Euro. Das, was dann eben noch an Kosten für die Delegation, Peter gesagt hat, noch ein Vielfaches davon ist, also selbst wenn es genauso viel wäre, was, auch wenn wir die große Delegation an Liverpool hatten, das hat niemals 400.000 Euro gekostet. Und den Vorentscheid lasse ich jetzt mal mit raus, ja. Ich habe deshalb nochmal geguckt, das kostet dann den Tatort zu produzieren. Da kostet eine Folge, anderthalb Stunden Unterhaltung, 1,7 Millionen Euro. Es ist, wie ihr gesagt habt, es ist ein Juwel, was die ARD, was der NDR da in den Händen hält und was sie einfach durch Überregulierung, großkopferte Strukturen sich selber im Weg stehen und systematisch kaputt machen. Es ist eigentlich erstaunlich, dass wir jedes Jahr einfach 8 Millionen stoische Deutsche dagegen halten und sagen, ich gucke mir den Scheiß trotzdem an, auch wenn ihr es nicht anders hinkriegt. Es ist so traurig und nicht hinzukriegen, dass sie einfach nicht verstehen, was sie da tatsächlich haben, was für ein Lagerfeuer-Event sie da haben und dass es dafür auch wert ist, das da rein zu investieren und eben nicht zum Beispiel dann der Head of Delegation noch 3 andere Shows mit dazu zu geben, um die sich im Laufe des Jahres kümmern muss. So kann es nicht funktionieren. Und es ist einfach absurd, wie wir hier Geld an Inkompetenz verdauen. Das war noch nicht mal der Rant, sondern ich bin dann nur dankbar, dass Benni aus seiner Haut herausgekommen ist und mir die ganzen Sachen auch abgenommen hat.
Aber ja, wir müssen jetzt, weil du das jetzt gerade mit den 3 Shows das Zitat gebracht hast, vielleicht an dieser Stelle, wir haben es gerade schon mal gesagt, aber nochmal die Empfehlung, weil ich das wirklich spannend fand, weil wir ja teilweise oder eigentlich immer Dinge dann vom Hören sagen, ne? Also wir kriegen irgendwas mit und wissen es vielleicht oder vermuten es oder wie auch immer. Aber ich fand es heute bei Alles Eurovision wirklich interessant einfach, weil Thomas Mohr das eben gesagt hat, der nah dran ist, der da ja auch, wir erinnern uns an 2019, schon kein Blatt vor den Mund genommen hat. Und jetzt wieder das im Prinzip ganz gut auf den Punkt gebracht hat. Und man muss jetzt überhaupt nicht dann immer jeden einzelnen Punkt teilen. Deswegen, also Max, du hast ja auch gerade, jetzt hast du hier wieder einen tollen Kommentar geschrieben, aber du hast vorhin gefragt, nenne konkrete Maßnahme. Also es gibt ja immer, ich glaube, dass viele Wege zum Ziel führen, ne? Also eine ganz konkrete haben wir jetzt hier schon öfter gesagt, nämlich diese. Also ich habe gesehen, in Norwegen ist das erste Songwriting-Camp ja schon wieder rum für den Melody Grand Prix im letzten Jahr. Wahrscheinlich in Schweden auch, keine Ahnung, habe ich jetzt nicht gesehen. Aber also einfach im Prinzip, jetzt sind wir schon sozusagen spät dran. Und es scheint ja so, als wären wir insofern aber früher, weil es ist ja mehr oder weniger jetzt eigentlich erstmal vorgezeichnet, dass der Weg so weitergeht wie im letzten Jahr. Das heißt, man hätte genau das, eigentlich Sachen, die vielleicht an der Vorentscheidung jetzt schon besser waren als 2023, dass man mit denen jetzt ab sofort weiterarbeiten kann. Meine Befürchtung ist aber jetzt, dass aufgrund dieser Diskussionen, und ich weiß immer nicht, was da der richtige Weg ist, weil man muss die Diskussionen natürlich führen, aber wenn die jetzt gleichzeitig dafür sorgen, dass in der ARD-Führungsetage wieder jetzt monatelang darüber nachgedacht wird, ob man den Weg weitergeht oder nicht, um sich dann irgendwann dafür zu entscheiden, ihn weiterzugehen. Und dann ist wieder alles vorbei sozusagen. Davor habe ich Angst. Und gleichzeitig kann man natürlich auch nicht einfach sagen, wir lassen es jetzt weiterlaufen. Und das ist einfach immer so dieses, ne, also deswegen, was ich aber eigentlich sagen wollte, sorry, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren durch den Kommentar von Max. Ich wollte eigentlich sagen, schaut euch doch Alles Eurovision, wenn ihr es dann in der ARD-Mediathek, da hatte ich heute schon meinen ersten Ausbruch, habt ihr nicht mitbekommen, aber also, wenn man da was finden möchte und dann findet man in der Handy-App was anderes als in der App auf dem Fernseher und so, also Horror wirklich, bis ich diesen Livestream von Alles Eurovision in der ARD-Mediathek gefunden hatte. Das aber nur am Rande. Jetzt müsste dann, jede Show heißt anders, weil dann heißt das alles Eurovision mit Konzi, alles, also nicht mal, dass du dann hast alles Eurovision, dann hast du alle Sendungen, sondern hast du alle möglichen Sendungen zu Eurovision plötzlich und dann haben die immer einen Zusatz und du weißt gar nicht, welcher Gast ist denn heute da, was muss ich jetzt an, also irre, egal. So, guckt euch die nochmal an mit Thomas Moorheu, also alles Eurovision, ich glaube, die heißt der Tag danach oder am Tag danach. Und da finde ich, hat Thomas das ganz gut gesagt, eben auch mit so ein paar Interna dieses, also diesen Vergleich fand ich irgendwie ganz gut, so im Sinne von beim Radio, selbst beim Radiopreis arbeiten Leute, die das ganze Jahr über nur beim für den Radiopreis arbeiten und aber in der ESC-Redaktion arbeiten halt Leute, die unterm Jahr dann auch für andere Shows noch arbeiten. Das ist das Duspoa, was du ja auch gemeint hast. Und das, da waren wirklich ein paar gute Sachen dabei. Das kann man sich sehr gut angucken, eben gerade als Anregung. Und wie gesagt, ob man dann jetzt jede einzelne Maßnahme gut findet oder sagt, das würde ich anders machen, ist ja nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Aber sozusagen den Weg und nochmal den Finger in die Wunde zu legen, das finde ich, klappt da ganz gut. Und da kann man auf jeden Fall nochmal rein hören. Peter, du hast dich noch gemeldet. Oh, jetzt machen wir bald eine Rednerliste. Peter, oder wir machen mal eine Redezeitbegrenzung, so wie es immer auf so Parteitagen ist. Jeder hat 3 Minuten. Peter.
Ich brauche die 3 Minuten nicht. Es gibt 2 Dinge, die ich einfach nur ergänzend sagen will zu dem, was du jetzt in deinem NDR-Appellativsprech gesagt hast. Also zum einen, da gibt's ja noch mehr, die da betroffen sind. Und das sind Lord of the Lost. Na? Die müssen da auch mit umgehen. Die haben auch Vertrauen gehabt. Das ist eine Band, die hatte schon vor dem ESC eine hohe Credibility. Die sind angefragt worden. Die haben gesagt, wir wollen dieses Experiment wagen. Na? Und da ist es, finde ich, jetzt auch die Pflicht des Veranstalters, die mitzunehmen, dass die nicht auf sich gestellt sind. Wir als Künstler in der Vergangenheit waren. Auch Malik, auch wenn es hinterher so, noch so eine Alibi-Appearance im deutschen Finale in diesem Jahr gab, ich finde, da ist der NDR in der Verantwortung. Und das ist nicht das, wiederum zu sagen, ja, es will ja keiner. Ich fand diesen Appell von Peter Urban dann gestern echt fremdschämverdächtig. Ne, dann zu sagen, Leute, jetzt bewerbt euch doch endlich mal, damit es bei Deutschland, bei der deutschen ESC-Teilnahme besser wird.
Ich, Grinch, na, also, wie wir jungen Leute sagen.
Diese Ansprache
mit großem G
war vielleicht gut gemeint, aber sie war nicht gut, ne, sondern also, sie war das Gegenteil. Ne. Genau das Gleiche, ich weiß, Elton ist beliebt, aber diese Spokesperson-Rolle, ne, also da wurde ich sogar gefragt, habe ich gesagt, Leute, nimmt irgendwas mit Ukraine-Bezug. Also ich will jetzt nicht politisch werden, aber die meisten Flüchtlinge in Europa aus der Ukraine hat Deutschland aufgenommen. Das darf man ruhig in der Spokesperson, hat nicht? Nee, Polen, Entschuldigung. Also
zahlenmäßig noch anteilsmäßig, aber da verlieren wir uns jetzt nicht in den Details.
Nein,
aber,
also
auch nicht wenige, darauf können wir uns, glaube ich, einigen.
Genau, dann sage ich so. Ne, stimmt, also ich muss aufpassen mit Superlativen. Aber dafür gibt's ja dich, Benny, der mich dann einfängt. Aber Deutschland hat viele Flüchtlinge. Warum sollte das nicht in der Spokesperson, wo die BBC das so glänzend vollmacht, wie man diese Brücke schlägt zur Ukraine? Warum hätte das da nicht zum
Ausdruck kommen? Naja, oder man hätte doch, aber Peter, es gibt auch Dinge, die auf der Hand liegen. Also
Olivia Jones, klar, das hätte ich jetzt als nächstes gesagt. Also, aber jedenfalls nicht ein Quizshow.
Eine Quizshow. Mit einer immer schlecht sitzenden Jackettjacke und sowas. Wenn zumindest einer
ja,
groß intensiven Deutschlandbezug hat, zum Beispiel, auch schon länger, die sich, also, das liegt so auf der Hand, die dafür einzuladen, anzusprechen. Man muss nicht verstehen. Aber Benni, was ich dich noch kurz fragen würde, damit wir bei den 3 Minuten bleiben. Ich liebe ja, dass du sozusagen heute meine Haut-Rauf-Rolle übernimmst hier an dieser Stelle. Und ich wollte dich kurz nur fragen, für wie viele Stunden Schlaf hat es bei dir gereicht? Denn ich würde dich dann in Zukunft häufiger so einen Schlafentzug aussetzen, damit du noch mehr solche Sachen da raushaust und nicht der Hass dann immer nur bei mir bleibt.
Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt war, dass ich generell so wenig geschlafen habe. Also heute Nacht irgendwie 2 Stunden, dann nochmal kurz im Flugzeug vielleicht ein Stündchen, wenn es hochkommt, und vorher nochmal ein Stündchen. Also so 4, aber halt wie das, also ne, wie erholsam der Schlaf halt ist, wenn der in stundenweise aufgeteilt ist sozusagen. Ich wollte jetzt aber eine Sache noch ganz kurz vielleicht einordnen, weil ich mich jetzt gerade frage, ob Leute, wenn sie das hören, vielleicht denken könnten, Wieso spielt das jetzt eigentlich für den ESC eine Rolle, ob Elton die Punkte vergibt oder Olivia Jones oder jemand, der aus der Ukraine geflüchtet ist? Deswegen, also natürlich sind diese ganzen Einzelmaßnahmen sind nicht der Punkt, sondern auch nicht, ob Barbara Schöneberger jetzt zum 50. Mal die Vorentscheidung moderiert oder den Countdown oder die Aftershow. Aber es zeigt halt einfach dieses gesamte Verständnis oder Nichtverständnis für die komplette Veranstaltung. Und das spiegelt sich eben in vielen kleinen Punkten wider, die aber gesamt betrachtet werden müssen. Deswegen verlieren wir uns jetzt sozusagen gerade in diesen Einzelheiten, weil sie eben für was Größeres stehen. Also einfach diesen alten ESC, wie man ihn aus der ARD kennt und wie er heute aber nicht mehr zeitgemäß ist und wie er auch nicht mehr funktioniert. Jetzt wird ja zumindest bei der Kommentatorenstelle mal ein größerer Schritt gegangen. Und das könnte man ja vielleicht auch einfach als neuen Aufbruch mitnehmen und verstehen. Das fände ich einfach schön und will jetzt auch gleichzeitig, dass das gar nicht so, Peter hat jetzt schon fast den Glauben wieder verloren für nächstes Jahr, ich will es gar nicht so negativ verstanden wissen, auch wenn ich das jetzt gerade alles rausgelassen habe, sondern im Gegenteil, also eher eigentlich als Ansporn oder wie auch immer und das ist halt, ja, dass man den Mut haben muss, sich auf diesen Weg zu machen und ich hoffe halt einfach, dass die Leute, die da auch Lust drauf haben und die auch eine Vorstellung davon haben, wie der aussehen kann, dass die nicht dann von, und es ist ja da wirklich sogar, also entweder ganz, ganz oben NDR oder dann sogar ARD, wo irgendwelche Entscheidungsebenen, die gar nicht am ESC dran sind, dann irgendwelche Dinge zurückrufen oder verunmöglichen, aber gar nicht wissen, womit sie es hier eigentlich zu tun haben. Und ihr sagt es ja ganz richtig, was der ESC eigentlich für einen Wert für die ARD hat und wie da aber teilweise damit umgegangen wird, Stichwort 22.20 Uhr, weil 22 Uhr wäre noch zu früh. Also das ist halt einfach, jetzt wäre ich ein bisschen sarkastisch, höre ich auf. Und aber ich glaube, Punkt klar. Max, wie siehst du das eigentlich alles? Mehr Benidorm-Wagen, oder?
Ja, auf natürlich jeden Fall.
Mit 2 N und Y.
Das wollte ich schon sagen. Ich war jetzt nicht so im Rant-Modus wie ihr. Das hat mich ein bisschen überrollt, aber ihr habt natürlich recht. Ich bin immer so, ich bin jetzt mal der Harmoniemensch in der Gruppe, aber ich kann euch natürlich verstehen. Und ich habe mir diese Gedanken natürlich auch gemacht. Und ja. Und ich würde mir echt einen größeren Vorentscheid wünschen. Vielleicht, der ein bisschen Hype auslöst, einfach, damit auch die Leute ein bisschen dran sind und auch früh abgeholt werden, wie auch Duspol gesagt hat. Für Benidorm kann man sich in 2 Tagen oder glaube ich schon morgen bewerben und bis Oktober, das wäre cool, wenn sich jetzt schon Leute genau nach dem ESC, wenn sie schon wüssten, okay, die sind daheim oder kriegen das sonst irgendwie mit, was da passiert ist und sich selber denken, hey, ich habe doch eine Nummer oder ich würde gerne an dem Camp teilnehmen oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, wie das so läuft mit diesen Camps, ob man da irgendwie eine Einladung bekommt oder man immer weiß, wann sowas denn stattfindet, aber einfach die Leute abholen, das ist einfach ja, so eine Institution ist quasi in Deutschland, würde ich mir wünschen. Einfach mal probieren ein paar Jahre, wie das so läuft, wie jetzt es auch in Benidorm der Fall ist. Und ansonsten, ja. Kann ich euch nur zustimmen natürlich.
Genau, mehr Benidorm-Wagen. Es ist natürlich nicht einfach, andere Künstler damit ranzuholen. Da war eben einer der Kommentare, möglicherweise tritt uns Herr Luxemburg dann demnächst in den Hintern wieder. Das haben sie ja durchaus bis in die 80er Jahre hinein regelmäßig gemacht. Zum Teil auch, indem sie eben in der deutschen Showlandschaft gewildert haben. Und dann ohne Rücksicht auf Verluste mit diesen deutschen Stars, die also offenbar dann bei welcher ARD-Anstalt sie ja nochmal zuständig waren, da nicht zum Zuge gekommen sind, dann da durchaus ja auch mal mehr oder weniger gute Erfolge erzielt haben. Vielleicht zeigen sie es dann uns nochmal. Damit vielleicht dann doch nochmal jetzt der Blick auf die 3 Dachländer. Das würde ja durchaus nochmal sinnvoll sein, denn neben Lord of the Lost, Peter hat das schon richtig gesagt, da gibt es natürlich auch eine Verantwortung. Das haben wir zu früheren Jahren auch häufiger gesagt. Wie lang die dann mal gelebt worden ist, sei mal dahingestellt. Wir haben Thea und Salena dann noch aus Österreich, die dann jetzt auch im Mittelfeld abgeschnitten haben. Und ein Remo Forrer, der für die Schweiz dann einen sehr respektablen 20. Platz geholt, 20. oder 21. 20. glaube ich, Platz geholt hat. Müsste jetzt auch nochmal kurz schauen. Damit, also. 20,
glaube ich, ne?
Bitte?
20?
Ich muss jetzt selber mal schauen. Ich habe da so verschiedene Ergebnisartikel auch mit rausgehauen. Ja, man kommt ja aber mal durcheinander. Da sind noch zu viele Zahlen, bis man sich dran gewöhnt hat. Ist das für euch jetzt nochmal auf die drei deutschsprachigen Länder bezogen vom Ergebnis her so okay? Wäre noch mehr zu erwarten gewesen? Oder und vor allem sind ja drei unterschiedliche Systeme, die wir ja durchaus hatten. Ne? Also wobei neben Schweiz und Österreich beide mit interner Auswahl, aber Schweiz wieder noch mit solchen Jurys, wenn gegen Österreich dann ja auch dieses Talent Scout, der ja wieder unterwegs war, vielleicht auch gepostet hat, wie zufrieden er dann war mit dem, was er jetzt in Liverpool erlebt hat. Wie seht ihr das? Können wir da noch was draus lernen? Sind wir als Dachländer zufrieden? Hat die Dachshow vor und nach dem ESC gefruchtet? Benni, fang du doch mal an.
Genau. Ja, ich fange mal an. Also ich finde, man muss es aufteilen. Man kann es gar nicht so rundherum sagen, weil für mich Österreich und Schweiz zwei ganz unterschiedliche Fälle sind, weil die Tendenz ja jetzt bei Österreich gerade nach oben geht, bei der Schweiz eher konsistent jetzt so, naja, zu werden scheint. Ich habe das vorher gesagt, zwischendurch habe ich mich von so einer leichten Remo-Euphorie auch ob der guten Inszenierung täuschen lassen, würde aber das wieder so sagen, wie es schon bei der Auswahl gesagt hat, nämlich, dass ich dafür wäre, das System mal zu verändern. Also für mich setzt die Schweiz zu sehr jetzt darauf, Jurypunkte zu bekommen. Das hat jetzt ganz gut geklappt zweimal, aber ebenso, wir kommen dann ins Finale, aber da geht nicht mehr viel, selbst mit gigantisch guter Inszenierung und das Beste rausgeholt. Und deswegen muss man da, glaube ich, jetzt langsam mal ran. Also wenn wirklich, und so hatte ich das eigentlich verstanden, dass die Schweiz gerade nach Luca Henny jetzt wirklich vorhatte, mal wieder ganz vorne mitzuspielen. Und da muss sich jetzt, glaube ich, auch ein bisschen was ändern. Da muss man nochmal überlegen, wie man an das Auswahlverfahren rangeht. Und bei Österreich bin ich eigentlich, also ne, auch wenn man jetzt mal weglässt, Wettquoten, Hype, Fan-Favorite und so weiter, bleibt am Ende, ja, diesmal gut im Finale gelandet, dann da aber auch im Mittelfeld. Also auch in Österreich fehlt mir so ein bisschen, oder sage ich mal so, finde ich die Songauswahl ja auch seit Jahren schon ein bisschen schwierig. Habe ich hier auch schon immer öfter gesagt, ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn sich da immer wieder so ein Gesprächskreis trifft, der dann teilweise diskutiert, ob eigentlich jetzt in einem Song 10% italienischsprachiger Anteil oder deutschsprachiger Anteil oder 20% sein müssen und ob man jetzt vielleicht nochmal, weiß ich nicht, hier ein bisschen mehr Bass in den letzten Mix macht oder sowas. Sowas klappt dann immer, also ja, so, über sowas wird dann diskutiert und am Ende stimmt aber irgendwie die Inszenierung nicht hundertprozentig. Ich bleibe auch da dabei, dass ich glaube, dass man mit einem anderen Staging mehr hätte rausholen können aus dem Song. Und deswegen glaube ich, dass sich da auch beide Länder, auch wenn die natürlich immer den Erfolg haben, wir haben uns fürs Finale qualifiziert. Deswegen ist da, glaube ich, dann immer gar nicht so dieser Drang zu sagen, wir müssen jetzt so viel ändern, wobei Österreich ja auch immer mal wieder damit liebäugelt, wieder zum Vorentscheid zurückzukommen. Von der Schweiz habe ich da jetzt noch nicht so richtig Signale empfangen, aber ja, also ich glaube, beide müssen auch wirklich nochmal in sich gehen und wir kennen ja teilweise Songs, die in Österreich auch dann aussortiert wurden in solchen Prozessen. Also ich glaube genau, dass das dieses Verfahren viel zu verkopft ist. Das ist das, was du dann dem Beitrag attestiert hast, schon seit Jahren. Oder man, wie gesagt, dann hat man plötzlich eine Sängerin, die aber eigentlich nicht singen kann. Dann hat man irgendwie eine Künstlerin, die man unbedingt will, wo dann aber kein Track passt und man dann irgendwie den letzten Albumtrack, den Rausschmeißer nimmt, weil vielleicht könnte es ja funktionieren. Also dieses System funktioniert so nicht und es ist immer irgendwie ad hoc. Deswegen, da muss auf jeden Fall was passieren. Das sage ich jetzt, obwohl ich dann beide Beiträge auch toll fand, wie ich auch den deutschen Beitrag toll fand. Aber da muss man, glaube ich, ebenso ran und wären SRF und ORF gut beraten, sich jetzt nochmal zu überlegen, auch jetzt, was man nochmal angehen muss. Und ja, also die sowohl dieses DIGAME-System bei in der Schweiz als auch dieses, ich nenne es ja immer Gesprächskreis in Österreich, das finde ich beides nicht die geeigneten Verfahren und ist zu sehr auf die Jurys auch ausgerichtet. Wie gesagt, bei Österreich hätte ich es gar nicht erwartet, aber war ja jetzt doch auch wieder so. Und also in Österreich ist vielleicht auch was im Umbruch. Mich hat dann ja vor allem im letzten Jahr irgendwie so gestört, dass ich dann auch höre, da trifft sich eine Jury immer und bespricht Dinge und am Ende entscheidet dann aber doch die Programmdirektorin, ob jetzt der eine oder der andere Song, also das ist so ungefähr ARD-Style, ne? Also so nach dem Motto, am Ende entscheidet jemand, der keine Ahnung von ESC hat und was vorher besprochen wurde, ist ganz egal. Also, da ist auf jeden Fall Potenzial nach oben. Nichtsdestotrotz, ich finde, bei Remo durch die Inszenierung noch alles rausgeholt, hätte ich vor ein paar Wochen noch nicht so erwartet. Deswegen da Daumen hoch. Thea und Salina haben das ja auch die ganze Zeit toll gemacht. Und deswegen ist mir, glaube ich, gerade ein bisschen zu kurz gekommen, weil vielleicht auch, weil Peter das gleich am Anfang so gemacht hat, will ich aber an der Stelle natürlich auch nochmal sagen, dass auch Lord of the Lost, das wirklich, also was die zwischen dem Vorentscheid und jetzt für ein Programm gerockt haben, auch vor Ort. Duspa, wir waren ja bei diesem Schulbesuch dabei, ne? Also wie die da auch mit den Schülern interagiert, dann wurden sie überfallen, sie sollen plötzlich Beatles-Songs mit denen spielen, haben sie dann aber auch gemacht und sehr charmant gemacht und toll gemacht. Und Chris, der eigentlich seine Stimme schonen wollte, hat dann aber trotzdem irgendwie Fragen beantwortet, weil es ihm wichtig war. Und also, wirklich ein tolle, also alle drei Dachkünstler oder Acts, muss man ja sagen, waren wirklich super in diesem Jahr, einfach was dieses Drumherum auch angeht. Also wirklich super sympathisch und das will ich an dieser Stelle auch nochmal gesagt haben. Der Rest ist eben einfach dann Sendersache auch.
Max, hast du Ergänzung? Benidorm für ganz Dach.
Ich fand, um das vorauszuschicken, fand ich, dass es die beste Dachkombo der letzten Jahre war. Das haben wir noch gesehen, dass dann alle im Finale gelandet sind und sonst wenig hinzuzufügen tatsächlich. Ich glaube aber, die Schweiz fühlt sich wahrscheinlich noch nicht so im Zugzwang, da viel zu ändern, einfach weil Luca Henny und John Steers nicht so lang her ist. Ich glaube, wenn es nächstes Jahr vielleicht nochmal mit einer traurigen oder dramatischen Ballade immer noch nicht so für ganz vorne oder vorderes Mittelfeld reicht, vielleicht macht man sich da Gedanken. Österreich, da habt ihr vielleicht ein bisschen mehr Einblicke. Würde ich mir auch wünschen, obwohl ich halt ein riesen Halo-Fan war letztes Jahr und dieses Jahr halt von dem Hype jetzt nicht so viel gehalten habe. Einfach bei mir kam das Ding nicht an. Aber beide Lieder kamen, wie man gestern gesehen hat, an den Spotify Viral Charts halt einfach in Social Network und sowas ziemlich gut an. Und ich habe auch gesehen, dass es auch weiter geteilt wird. Ich dachte mir dann aber, dass es dann trotzdem viel mehr Televoting-Punkte für beide gibt. Das hat mich dann auch überrascht, dass es dann nicht so viel war. Und bin mal gespannt, wie es dann nächstes Jahr weitergeht.
Peter, noch Ergänzung, genau.
Also die einzige Ergänzung, die ich habe, dass ich mich sehr freue, dass es so eine Annäherung gab in diesem Jahr von Deutschland, Österreich, Schweiz, was ja auch in der Pre- und in der Aftershow zum Ausdruck kam. Die Show an sich war ja jetzt, würde ich sagen, so mittelmäßig, also sympathisch besetzt mit zumindest Cesar und Luca Henny, die auch witzig waren und auch Dinge zum ESC sagen konnten, ne? Mehr als Frau Mais, wobei ich die dafür feiere, dass sie Israel so nach vorne gestellt hat. Aber das hat mir grundsätzlich gefallen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt tatsächlich die Dachkombi noch mehr miteinander macht. Auch im Vorwege einfach sinnvolle, schlaue Dinge, weil die machen ja viel. Also ich fand zum Beispiel auch diese Talkshow im Schweizer Fernsehen gut, die so die Brücke geschlagen hat von Old School zu New School. Also warum nicht mehr Kooperationen, die auch so ein bisschen diesen Spirit reflektieren? Grundsätzlich fand ich das aber gut und ich fand zum Beispiel auch mega sympathisch, wie dann die drei gemeinsam, also die erste Schalte überhaupt der drei ging dann gemeinsam auf alle drei Sender. Das, finde ich, hat was von klar Eurovision-Botschaft und das mag ich. Und ich glaube, dass das auch gut ankam beim Publikum. Weil man halt dann auch nicht so, das ist nicht so eine Selbstbeweihräucherung, weißt du? Also wenn du da zu dritt stehst und drei Länder repräsentierst, das hast du auch an den Statements der Künstler gemerkt, das ist ein anderes Environment, als wenn du da alleine versuchst, dein Abschneiden entweder zu feiern oder zu rechtfertigen.
Ja, ergänzend, also auch mit den Shows vorne zurück oder vorher und nachher, ist die Frage, was kann man eigentlich sonst in solchen Shows anderes machen? Also man kann es dann eben so als Show inszenieren oder Talkshow inszenieren oder man macht noch ein paar Einspieler mit dazu, was jetzt zum Teil ja auch immer dann der Fall war mit dem Rückblick auf die Shows und sowas. Das ist dann wahrscheinlich das, was man machen kann. Da kenne ich jetzt auch aus anderen Ländern nicht unbedingt viel bessere Möglichkeiten oder sowas. Sondern dann ist ja auch noch mit dem eigentlichen ESC-Finale, was ja dann auch in sich schon 4 Stunden lang ist, dann das eigentlich abgedeckt. Aber ich finde auch die Annäherung aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gut. Ich finde auch nicht, dass diese Arbeitsaufteilung dauerhaft so sein muss, dass die omnipräsente Barbara Schöneberger dann die Moderation macht und der Schweizer Kommentator dann letztendlich nochmal so aus dem Hintergrund, dass man die drei Acts interviewen darf. Ich weiß gar nicht, Anni Knoll taucht dann irgendwie gar nicht weiter auf. Egal. Aber grundsätzlich ist es irgendwie ganz schön. Vielleicht schaffen es ja die deutschsprachigen Länder auch nochmal schon im Vorfeld vom ESC, sage ich mal, ihre Länder oder ihre Beiträge untereinander stärker, nicht abzusprechen, aber zusammenzubringen. Denn etwas muss es ja gebracht haben und ich weiß nicht, vielleicht waren wir ja auch ein kleines bisschen daran beteiligt, da wir ja auch nicht nur Deutschland abdecken, sondern auch Österreich und die Schweiz, dass ja die Televoting-Punkte für Lord of the Lost ja aus Österreich, aus der Schweiz und aus Finnland kamen. Also ein gewisses Dach-Zusammenhalte-Verhältnis gibt es da. Peter zeigt auf Benny, weil Benny jeden Einzelnen bestochen hat, oder was hat Benny da?
Jetzt ist es raus. Für jeden einzelnen Punkt bin ich verantwortlich.
Weil Benny dafür sorgt, dass wir Dach denken. Ne? Immer wieder.
Ja, Zuckerbrot und Peitsche, aber und es wird immer besser. Außer wenn Peter den Stream startet mit Illusion auf den deutschen Beitrag. Aber ich gebe mein Bestes jedenfalls. Ja, also ich finde das
auch. Aber Benni, ich stehe dazu. Ich nehme sogar in Kauf, dass du mich da nicht mehr so gern hast. Ich muss den deutschen Beitrag hier so ein bisschen zelebrieren. Zumindest das, was dahinter steht. Also die Empathie und die Leidenschaft, die Lord of the Lost da reingebracht haben.
Mhm. Gut. Ich wollte nur sagen, ich finde das auch eine gute Sache. Ich glaube, dass es noch ausbaufähig ist, wobei ich zugeben muss, dass ich jetzt vorhin nur mal in aller Schnelle reingeschaut habe, die ersten paar Minuten in den Countdown. Habe dann gemerkt, dass eben der Alles Eurovision Stream läuft und habe dann umgeschaltet. Deswegen habe ich mich jetzt damit noch gar nicht so intensiv auseinandergesetzt, weil ich natürlich gestern in Liverpool das nicht verfolgt habe. Kann dann also wann anders wahrscheinlich mehr dazu sagen. Die Frage ist ja auch, also jetzt wahrscheinlich ist dann ja Barbara Schöneberger, aber auf jeden Fall erst wieder in 3 Jahren dran, weil jetzt kommt ja dann auf jeden Fall erstmal ein österreichischer Moderator, Moderatorin, dann in 2 Jahren schweizerisch und dann Barbara Schöneberger wieder in 3 Jahren. Ne?
Das habe ich richtig verstanden. Oder vielleicht hat Deutschland dann erkannt, dass wir auch noch andere Potenziale jenseits von Barbara Schöneberger und Elton haben, die sowas stemmen können.
An der Stelle möchte ich noch ergänzen, deshalb ist auch die Spokesperson so wichtig. Ich wurde vorhin so ein bisschen gedisst dafür, dass ich das Thema touchiert habe.
Soll ich erst mal was sagen, bis du den Mund leer hast? Dann kannst du es ja gleich ergänzen.
Also musst du jetzt raus. Also, weil ich da gucken ungefähr 100 Millionen Leute zu. Das spielt die Spokesperson und was sie sagt und auch, ob sie bekannt ist. Ich meine, für die Ukraine hat Slatter die Punkte vergeben. Das spielt eine maßgebliche Rolle.
Oder ob sie so mit leicht sexistischem Scheiß kommt und irgendwelche Cookies anbietet, wo kein Mensch weiß, was das bedeuten soll, whatever.
Ja, wir haben eine Schweigeminute. Benny hat Peter offenbar mundtot gemacht, aber Max, du hattest dich entmutet, weil du möglicherweise was sagen wolltest.
Nein, es war zu spät. Ich wollte diese peinliche Stille brechen, aber die war dann da, leider.
Gut, aber Benni, ich frage jetzt mal eine Frage. Ja, ich weiß ja nicht, wie lange dieser Stream geplant ist und ich freue mich ja, dass wir dauerhaft so viele Menschen haben, die sich dafür begeistern. Ich überlege gerade, ob ich als Meister der Überleitung, das geht mir übrigens runter wie Öl, wenn ihr das durchaus anerkennt, wertschätzt, was ich hier versuche, dann ab und an mal hinzubringen als Unterstützung für Benni, dass wir vielleicht noch zwei Punkte ansprechen. Einmal nochmal abschließend die schlechte Stimmung, die ich bei Alles Eurovision wahrgenommen habe und dass Stefan ja nur angekündigt hat, aufzuhören. Das fand ich jetzt auch ein bisschen übertrieben, dass da die Übertäuschung so groß war. Ich weiß gar nicht, warum mir das noch gerade in den Kopf gekommen ist. Aber ich würde jetzt von euch persönlich vielleicht nochmal wissen, im Hinblick darauf, dass wir vielleicht spätestens ja um 19 Uhr hier den Sack auch zumachen, euch alle wieder in den ESC-Feierabend entlassen.
Darf ich kurz noch was sagen?
Ein paar Sachen bei uns zu lesen auf dem Blog. Und Benni hat bestimmt noch ein paar andere Ankündigungen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es richtig, dass du so langsam die Schlussrunde einläutest. Ich wollte nur jetzt ergänzen, weil hier gerade die Kommentare kommen und ich das toll finde, dass ich noch was lerne. Also Hannah hat ja in Ted Lasso mitgespielt, Lasso, und anscheinend ist das eine Anspielung da irgendwie auf diese Serie. Das kann ja sein, dann war ich unwissend, dann waren aber auch ganz viele andere auch unwissend. Also man muss natürlich auch überlegen, ob man dann, weiß ich nicht, sowas bringt, weil ich habe ganz viele gelesen bei uns im Blog in den Kommentaren, die das auch ganz komisch fanden, was Elton da gesagt hat und das nicht kapiert haben. Also sozusagen, wenn das jetzt nicht gerade was ist, was wirklich weltweit, also nicht weltweit bekannt, sondern was jeder kennt sozusagen, ja, also ist ja natürlich jetzt die Frage, ob man eine Apple TV Plus Serie, wo halt irgendwie auch nur begrenzt Leute Zugang haben, ja, ob man da jetzt dann den Joke für ein Samstagabend 10 Millionen Publikum macht, aber gut, anyway, jedenfalls wollte ich das jetzt nochmal gesagt haben und vorgelesen haben, damit das auch hinterher nochmal klargestellt ist, also es hatte wohl einen sinnvollen Hintergrund. Und genau, das war das Zweite, was ich sagen wollte, weil das war mir vorhin auch, ich bin ja kurz rein, wir wissen natürlich jetzt nicht die Hintergründe, vielleicht kennt auch jemand die Hintergründe, die wir jetzt hier nicht sagen können, weiß ich nicht, aber wir sollten, finde ich, hier immer nicht mit Anspielungen arbeiten, die dann nur die Hälfte verstehen oder sogar auf Dinge anspielen, die nicht richtig sind. Also erstmal hat Stefan geschrieben auf den Kanälen, dass er mehr Zeit, also dass er einen Fulltime-Job hat, der hinter der Kamera ist, dass er eine Familie hat und für beides Zeit braucht und deswegen und sich nie als Moderator gesehen hat und deswegen das nicht weitermachen wird. Ich finde, dann sollten wir auch an der Stelle, und deswegen wollte ich es noch einmal gesagt haben, weil wir das jetzt an zwei Stellen gemacht haben, sollten wir jetzt nicht sozusagen das irgendwie in die Gegend rücken zu, er war jetzt so enttäuscht von gestern, deswegen hat er heute seinen Rücktritt verkündet, weil das wäre, finde ich, nicht richtig. Sondern da müssen wir schon, das ist das vielleicht auch noch, ne, also ich sag nur, Stichwort Urban zieht sich komplett selbstständig zurück und so. Also dass natürlich immer mehrere Faktoren eine Rolle spielen, ist ja, denke ich, klar. Aber wir sollten ihm jetzt da nicht Gründe unterstellen, die er so nicht genannt hat und nicht kommuniziert hat. Das finde ich nochmal wichtig an dieser Stelle zu sagen einfach. Luspa, jetzt darfst du nochmal weitermachen, bevor ich meine Abkündigung mache.
Nee, genau. Also das war jetzt auch nochmal dann der Punkt, also auch auf die Frage, wo er weg ist. Also uns wird hier noch aus dem Hintergrund gerade zugespielt, dass die Einschaltquote, ich vermute, es ist mit Quote gemeint, im spanischen Fernsehen bei 48% gelegen hätte. Ich weiß nicht, Max, ob du Gegenteiliges gehört hast. Wenn, dann werden wir das aber die nächsten Tage natürlich für euch aufbereiten. Wir haben ja schon die Quoten aus Deutschland und Österreich vermeldet und sind natürlich auch neugierig, wenn die EBU das zusammenfasst, wie das wie der ESC in anderen Ländern angekommen ist. Trotzdem jetzt nochmal zum Abschluss. Wir machen natürlich ja nochmal wieder im Rückblick auf den ganzen ESC noch die Auswertung. Was war denn der Fan-Favorite-Fail? Wer war denn nur das belgische Dark Horse? Was ist eigentlich sonst noch so passiert? Von euch wüsste ich jetzt gerne noch einmal, also wir haben am Anfang diese Runde gemacht, aber jetzt tatsächlich sozusagen, was war vielleicht jetzt nochmal eure positive Überraschung bei den Beiträgen oder bei den Platzierungen oder eben auch die negative, dass wir das vielleicht nochmal so dann in den Abschluss geben, bevor wir uns dann hier den Feierabend verabschieden. Und Benni, da du so lachst und sagst, das ist eigentlich total überflüssig, machst du jetzt auch gleich nochmal damit den Anfang.
Äh, Ja, jetzt hast du mich tatsächlich so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Ich gucke jetzt nämlich gerade hier nochmal in die Tabelle. Wenn ich so von hinten nach vorne gehe, hätte ich erwartet, du wirst mir jetzt gleich widersprechen, ich glaube, das wusstest du besser als ich, ich hätte erwartet, dass Slowenien einen Ticken weiter vorne liegt und da vor allem auch dann von den Zuschauern nochmal ein bisschen mehr abräumt. Da bin ich also wirklich überrascht, dass die nur 21. Geworden sind. Ich hätte gedacht, dass das besser connected. In den und vorne Überraschungen, also über Israel haben wir schon gesprochen, deswegen sage ich das jetzt nicht nochmal. Belgien, Estland, Australien, diese Plätze 7 bis 9, hatte ich so für die Top 10 nicht auf dem Schirm. Alle drei nicht im Vorfeld. Es hat sich dann vielleicht zumindest bei Gustav und Voyager so im Laufe der Probenphase und durch das Halbfinale herauskristallisiert, dass beides besser funktionieren könnte, als wir es erwartet hätten. Dass unsere Alicia so weit vorne landet, da bin ich wirklich überrascht, hatte ich auch, also in der Halle ist es fast so ein bisschen am Publikum vorbeigegangen, hatte man das Gefühl, und deswegen, da war ich wirklich überrascht, dass das so natürlich vor allem auch dann bei den Jurys geklappt hat.
Max?
Ich habe mich gefreut, dass Italien so weit vorne gelandet ist. Ich war einfach Fan der ersten Stunde und dass es dann so gut ankommt und auch bei den Jurys, es war so ein I-told-you-so-Moment, den hatte ich dieses Jahr nicht so oft, aber gut, bei Italien. Belgien hat mich überrascht, auch im positiven Sinne. Dann keine Ahnung, also ich kann jetzt persönlich nicht nachvollziehen, wieso Estland und Australien so weit vorne landen mussten. Wie gesagt, nur persönlich. Die große Enttäuschung natürlich Deutschland, einfach nur wegen dem Ergebnis. Und dann habe ich mich aber auch ein bisschen beschädigt gefühlt, was Frankreich angeht. Da habe ich nämlich auch nie verstanden, wieso das so weit vorne landen muss, soll. Und dann hat mich der Auftritt auch nicht so gecatcht. Das Lied sowieso nicht. Und dann habe ich mich da so auch ein bisschen bestätigt gefühlt. Auch wenn ich mich nicht freue, wenn es natürlich anderen Leuten schlecht geht oder schlechte Platzierungen. Aber der Sore-Loser-Moment kam ja auch dann von ihr. Das hat alles so ein Geschmäckle hinterlassen, wie man bei uns sagt.
Genau. Peter.
Also ich habe gestern Abend auch durch den Eindruck der Show und durch die Dramaturgie der Show vor allen Dingen angerufen für Belgien und Kroatien. Speziell freue ich mich, dass Kroatien diese Balance gefunden hat zwischen Entertainment und politischer Botschaft und dass das auch richtig eingeordnet wurde. Und denen hat auch geholfen natürlich der vorletzte Startplatz und dass sie dann so weit oben waren, das fand ich einfach großartig. Na? Und Benni, dann habe ich noch einen Abschluss. Soll ich das jetzt bringen oder willst du mich nochmal aufrufen? Mache ich jetzt gleich. Dann mag ich noch sagen, was ich jetzt heute auch feiere, weil es geht ja wieder die Hochsaison zu Ende. Morgen beginnt die PED, wobei ich alle Versprechen einlösen werde und ganz viel über den französischen Dancefloor-Schlager der 80er und über ABBA bringen werde. Aber trotzdem, es beginnt jetzt eine neue Zeit und diese Zeit möchte ich mich nochmal bei allen Bloggern bedanken. Ich finde, wir haben einen super Job gemacht. Das sieht man ja auch an ganz vielen Indikatoren. Und Eigenlob stinkt natürlich. Deshalb lobe ich jetzt auch nicht mich, sondern lobe meine Co-Blogger und vor allen Dingen unseren Chef Benny, der wirklich, das weiß hier keiner und das kann man auch gar nicht beschreiben, aber der wirklich uns hier sensationell gesteuert hat und sensationell motiviert hat und immer wieder ein Ohr hatte für alles und wirklich so tolle Dinge gemacht hat, die ich jetzt hier im Einzelnen nicht nennen will, weil ich nicht weiß, ob Benni will, dass ich sie nenne, deshalb sage ich nur, also Benni, der hält durch in einer Art und Weise, ich mir, das ist einfach faszinierend, der hat dann auch immer noch ein Ohr und wenn ich ihn dann anrufe, zu nachtschlafender Zeit oder wann immer, er hat immer ein Ohr für alles, selbst über Dinge, die hier gar nicht hingehören und die nichts mit dem ESC zu tun haben. Einfach nur, um mir das Gefühl zu geben, komm her, das rocken wir jetzt auch noch. Das ist einfach ganz großes Kino gewesen. Also Benni, dafür an dich. Herzlichen Dank. ESC Kompakt ist einfach ein super eine super Plattform und du machst dafür so viel. Man sagt immer so schön, ist ein bisschen klischeehaft, die extra Meile. Ich glaube, du gehst nicht eine extra Meile, sondern du gehst irgendwie extra 10.000 Meilen. Ne? Und das jeden Tag. Also das muss dich loswerden. Ne? Umarmung aus Hamburg.
Oh, danke, jetzt bin ich ganz gerührt und kann jetzt natürlich gar nicht anders, als das aber gleich auch das ist mein Naturell, weiterzuspielen sozusagen, weil es natürlich überhaupt alles nicht funktionieren würde, wenn wir das nicht, danke Max, danke Debbie noch, dass wir, wenn wir das nicht als Team zusammen machen würden, weil natürlich, weiß ich nicht, gucke ich manchmal, dass jeder das macht, was er, oh mein Gott, krass, Bright Light, irre. Dankeschön. Also wenn jetzt nicht jeder sozusagen dann auch das machen würde, was ich da aufschreibe, wird es natürlich auch überhaupt nicht funktionieren. Und es ist ja keine Einbahnstraße, sondern wir überlegen uns ja auch zusammen Dinge und was wir auf den Blog bringen. Und jeder bringt sich da ein. Deswegen ja, gebe ich das gerne alles weiter und zurück, auch für an all die, die heute nicht da sind, an euch dreien. Die Eiswaffel, vielen Dank. Ihr seid lieb und das, also vielleicht das kann ich auch noch ergänzen, also neben uns und euch BloggerInnen macht es natürlich auch, finde ich, diese ESC-Kompakt-Community und gerade auch irgendwie hier immer in den Livestreams, danke Rico, in den Livestreams diese, die Kommentare und ihr beschwert euch ja manchmal, dass wir die nicht immer ausreichend würdigen und das stimmt, gerade wenn wir wenige sind, können wir die nicht immer einblenden oder versuchen es mal zwischendurch, aber wir haben sie zumindest immer mit einem halben Auge im Blick und also ne, man gibt dann einfach ja viel rein und wir investieren da Zeit und ja auch Geld, selbst wenn ihr uns an der einen oder anderen Stelle unterstützt und danke auch Dennis und deswegen ja, ist es immer gut, einfach Feedback zu bekommen und wenn das nur ist, ich hatte das jetzt zum Beispiel im Euroclub wieder, ne, dass wenn Leute auf dich zukommen und wenn sie sagen, hier, ich zahle deinen nächsten Gin Tonic oder auch einfach nur sagen, ich wollte mich einfach mal bedanken, ich lese euch so lange und also das ist einfach schön, weil dann merkt man, dass man macht es nicht nur so im luftleeren Raum und sondern es kommt irgendwo an und andere Leute freuen sich darüber und nehmen das wahr und ja, verarbeiten das und so weiter und so fort. Deswegen also gerade hier im Livestream, wo wir ja auch auf dem Blog immer super Diskussionen haben. Das hat auch Chris in dem Interview mit Lord of the Lost ja nochmal hervorgehoben. Aber dann auch immer wieder Leute dazwischen sind, die irgendwie für schlechte Laune sorgen wollen, weil sie irgendwas rauslassen müssen wollen, wie auch immer. Aber ich finde gerade hier im Livestream auch macht es echt immer super viel Spaß und es sind immer konstruktive Diskussionen. Und deswegen, jetzt will ich doch noch einmal danke, Markus. Will ich doch noch eine Frage an euch stellen, weil ich mich hier gerade mit einem Community-Mitglied, den ich auch sehr mag, dem Sascha, mit ihm gebettelt habe, ob jetzt Österreich eigentlich ein Fan-Favorite-Fail war. Also der Aufhänger war, dass er geschrieben hat, die österreichische Delegation hätte mitbekommen, dass wir vorher gesagt haben, es könnte ein Fan-Favorite-Fail sein. Und Max war schuld, aber hatte, glaube ich, auch unseren Segen. So, und ne, dann habe ich geschrieben, aber wir hatten doch recht. Und das ist natürlich jetzt immer die Frage, ne? Also wie ist der Abstand dann zwischen Wettquoten oder auch zum Beispiel sowas wie ESC Kompakt, ESC Songcheck und so zwischen tatsächlicher Platzierung und ab wann ist es dann ein Fail? Also ich glaube, für den Hype im Vorfeld war der Platz 15 und vom Semifinal zweiten Platz kann man sich halt leider nicht so viel kaufen, ist, glaube ich, Platz 15 im Finale doch eine kleine Enttäuschung gewesen. Also da hatte ich gestern auch das Gefühl im Pressezentrum, wenn ich so mit Journalisten geredet habe, dass die eher das Gefühl hatten bei, danke Thilo, danke Bobby. Wahrscheinlich war es Bobby, nehme ich mal an, weil der guckt uns ja immer zu. Da hatte ich eher so ein bisschen das Gefühl, dass da schon eine Enttäuschung war. Also ne, Fans und auch die Delegation haben sich einfach mehr erhofft und erwartet. Und deswegen würde ich schon sagen, dass es ein kleiner Fan-Favorite-Fail war. Die Meinungen gehen hier in den Kommentaren auseinander.
Also wir werden das natürlich wie immer für euch genau auswerten und da gibt es vielleicht nicht den absoluten Fan-Favorite-Fail oder das absolute Dark Horse, aber das relative. Wir werden dann also nämlich genau wieder schauen, bei wem ist denn nun die größte Differenz festzustellen von dem, was im Vorfeld erwartet worden ist, so wie es Benni schon gesagt hat, von den Wettquoten oder eben auch bei den Fan-Polls, also Fan-Umfragen. Und was am Ende dabei rausgekommen ist, das bereiten wir natürlich hier wie immer natürlich bei euch auf. Ansonsten eine Ergänzung zu Benni auch nochmal ganz klar zu unserer Arbeit, weil ich Freitagabend im Euro-Fan-Café auch, als ich da aufgelegt habe, von einem Leser ja angesprochen worden bin. Danke Martin, ihr seid die Helden hierfür. Das ist nochmal für all das, was wir gemacht haben, eine super Anerkennung. Denn er fragte uns auch, sag mal, ihr müsst das jetzt nochmal einordnen. Also ihr seid nicht Fanclubs, ihr seid aber auch nicht der NDR, wer seid ihr denn eigentlich? Aber ihr seid schon in der ESC-Bubble. Und ja, das sind wir. Und ja, wir sind tatsächlich ein Projekt von Fans für Fans. Wir haben eine Historie, die mal irgendwann mit dem Prinz-ESC-Blog gestartet ist und jetzt eben 4 Jahre unter der Federführung von Benni hier gemacht wird. Und ja, wir machen das ehrenamtlich und nebenbei. Und insofern freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns ja eben auch unterstützt mit euren Kommentaren, mit dem Lesen und wenn ihr nochmal, wenn ihr uns auch sogar Geld schickt, das ist der Hammer, dann haben wir auch nochmal Möglichkeiten, unsere Sachen hier noch intensiver zu betreiben, vielleicht auch mit dem Merch noch ein bisschen aktiver zu werden. Da haben wir noch 1-2 Sachen vor, oder Benni?
Ja, genau. Und Peter hatte das ja auch in seinem Katjes-Stück ganz gut aufbereitet. Also einfach mal kurz gesagt, was eben auch durch die größere Aufmerksamkeit sozusagen teilweise für Kosten entstehen. Aber wir müssen natürlich sowieso auch, und das müssen wir wirklich irgendwann hinkriegen, dass wir uns einfach mal mit dem kompletten Team irgendwann treffen. Und dann gibt's auch auf jeden Fall mal was, was nicht nur nützliche Dinge sind, sondern wo es dann auch einfach mal ein schönes Blogger-Abendessen gibt und so. Und genau, so dass wirklich der Dank dann auch als Dank ankommt und nicht nur als hier hast du jetzt wieder was Neues, womit du arbeiten kannst, sozusagen. genau, jetzt biege ich aber wirklich auch auf die Schlussrunde ein, die wir jetzt eigentlich schon seit 10 Minuten, glaube ich, eingeläutet haben. Die Frage war nach der Offseason und wie geht es jetzt weiter? Ehrlich gesagt, wir wissen es nicht. Wir waren irgendwann in diesem Modus. Lasst uns jetzt bitte den 13. und 14. Mai rumkriegen. Was danach kommt, nobody knows. Also wir müssen uns sammeln. Ich habe das feste Vorhaben, dass wir nicht wieder in eine so lange Pause gehen wie beim letzten Mal. Wir haben euch ja auch diverse Off-Topics versprochen. Peter möchte noch von seiner Bundeswehrzeit berichten. Es gibt aber auch noch bestimmt andere wichtige Dinge, die aufzubereiten sind. Deswegen, also mein Ziel ist es, dass wir jetzt nicht keinen Livestream mehr machen bis Dezember wieder, bis uns irgendwann auffällt, oh, morgen ist ja Junior ESC, wir sollten vielleicht mal wieder einen Livestream machen, sondern dass wir das, ich weiß nicht, vielleicht einmal im Monat oder so dann die wichtigsten News zusammenfassen oder eben auch mal so eine Special Edition, jeder erzählt von seiner Kindheit oder whatever. das fände ich gut, habe ich auf jeden Fall vor, wie es so ist. Es müssen auch alle jetzt erstmal durchschnaufen. Aber es gibt natürlich auch weiterhin viele, Dinge, die besprochen werden müssen. Und wir werden jetzt natürlich erstmal dann auf dem Blog, aber vielleicht ja auch noch in einem weiteren Livestream nochmal die ESC-Saison im Nachgang auch nachbesprechen. Tippspiel, Berenike ist heute ziemlich viel unterwegs in diversen Zügen, Flugzeugen, weiß ich nicht was alles. Kann also sein, dass das Tippspiel bis morgen dauert. Bitte seid da ein bisschen nachsichtig, falls es da heute noch kein Ergebnis gibt. Und ja, ansonsten war es das dann jetzt, glaube ich, wirklich die ESC-Saison 2023, zumindest was die 4. Staffel von ESC Kompakt Live angeht. Und man muss ja auch sagen, wir haben so viele Videos wie noch nie hochgeladen. Also sowohl Livestreams mit den täglichen Livestreams jetzt auch in dieser Woche, mit den Videos aus dem Euroclub, mit den Update-Interviews, mit den Dachländern, Schulbesuch von Lord of the Lost. Also haben wir nochmal ordentlich ausgebaut und ich glaube, haben wir auf YouTube ein bisschen was geboten, auch in dieser Saison. Und Ja, jetzt vielen Dank für eure Anregungen hier auch und vielen Dank fürs Zugucken, vielen Dank für die Unterstützung, die ihr hier geschickt habt und auch nochmal Dank an unseren Partner Katjes, die hier unseren Livestream unterstützen und ansonsten bleibt uns jetzt erstmal nur zu sagen, danke für die tolle ESC-Saison, es war wieder ein Fest, schönen Abend euch allen und bis zum nächsten Mal dann wieder. Wann wir uns wiedersehen, kündigen wir dann auf dem Blog einfach an. Also habt es im Auge und ihr habt ja auch auf jeden Fall alle diesen Kanal schon abonniert und auch mit der Glocke bekommt ihr immer alle wichtigen Benachrichtigungen. Wir freuen uns auch natürlich, wenn ihr dieses Video liked und vielleicht noch einen Kommentar unten drunter mit eurer Zusammenfassung der ESC-Saison hinterlasst. Vielen Dank für heute. Schön war's. Genau die 5. Staffel kommt. Könnt ihr den Wikipedia-Eintrag von ESC Kompakt Live jetzt ändern. Und in diesem Sinne, schönen Abend. Macht's gut. Ciao, ciao.